Reden.
Voll in den Countdown rein, den Stöpsel rausgezogen. Warte mal, ich nochmal hier.
Ach, das war dann gar nicht mehr auf der Aufnahme.
Das war, du hast, ich hab runtergezählt, weil ich immer runterzähle und dann lief die Aufnahme und dann fing der eigentliche Countdown an, erst an, der in der Software drin war und danach hat er erst.
Ach so, okay, du hast gezählt und dann kam noch Countdown, das ist geil.
Ich hab gezählt, dann habe ich Rekord gedrückt und der zählt hier immer noch 3 Sekunden runter, nachdem man Rekord drückt, was ich überhaupt nicht verstehe. Vielleicht sollte man denen da mal Feedback schicken, weil wofür ist ein Rekord-Button sollte sofort die Aufnahme beginnen und nicht erst mit 3 Sekunden Verzögerung, so wie man eine Notbremse sofort ziehen sollte und nicht erst mit 3 Monaten Verzögerung.
Also wenn man einen Countdown haben will, dann kann man den auch selber machen, das ist schon richtig.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oh mein Gott, wir haben 3 Sekunden zu viel auf der Aufnahme drauf, die wir nachher wegschmeißen müssen. Das ist ja auch...
Ja, schlimm.
Das ist ja auch durchaus machbar.
Max.
Ah.
Prost.
Das hat sowas Therapeutisches ja schon, unsere kleine Podcast-Show, oder? So.
Ja, ich habe dich angesprochen, dass wir heute spontan einen Podcast machen, weil ich muss mich heute betrinken. Es geht schon wieder nicht mehr. Es geht schon wieder alles nicht mehr.
Es ist. Die CDU hat gerade auf ihrem Social Media, auf ihrem Twitter-Account so ein Share-Pick rumgereicht, dass es jetzt ganz, ganz schlimm ist und dass wir jetzt dringend was machen müssen. Ist ja nicht so, dass ich nicht zustimmen würde, aber wem genau sagt ihr das?
Ja, genau. Max, tu doch was.
Mach mal was hier!
Scheiße! Mach doch mal was.
Wenn es sowas gäbe wie eine Bundeskanzlerin oder sowas, die da vielleicht irgendwas machen könnte, oder Ministerpräsidenten von irgendwelchen Bundesländern oder Gesundheitsminister von irgendwelchen Ministerien.
Ja, das ist auch so geil. Ne? Spahn sagt irgendwie seit 3 Wochen, wir müssen mal ganz dringend was tun.
Der saß heute in der Pressekonferenz, der RKI-Chef sitzt da und sagt, es ist 11:55, wir müssen dringend was tun, und Spahn sitzt daneben.
Genau, ich stimme zu.
Ich stimme zu. Das ist jetzt unsere Reaktion darauf. Wir sind uns jetzt einig darin, dass man mal was machen müsste.
Also ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz einmal, also es fällt auch die Frage, wann die Leute immer das hören. Ne? Also heute ist der, ich glaube, 15. April. Heute
ist der 15. April.
Der 15. April. Und die Lage, es ist nach wie vor Corona. Das muss man ja alles 15.
April im Jahre 1 nach Corona.
Genau, 1 nach Corona. Und die Lage ist folgende. Seit, im Endeffekt, ich glaube so Anfang Februar fingen die Zahlen an zu steigen. So wie es seit ungefähr zu dem Zeitpunkt 6 Wochen alle Wissenschaftler vorhergesagt haben. Durch die B.1.1.7-Variante. Und seitdem, also seit dem Anfang Februar, glaube ich, war das so Ende Januar, Anfang Februar, reden wir davon, dass wir was tun müssen. Und das heißt mit anderen Worten, wir reden seit... Und
das machen wir jetzt auch.
Ja.
Wir reden jetzt weiterhin davon, dass man was tun müsste.
Und
was ja mehr als nichts ist.
Und jemand müsste mal was tun, seitdem steigen die Zahlen. Wir hatten jetzt... Also jedenfalls zumindest nach den Zahlen her über Ostern eine leichte Abflachung, die jetzt aber halt komplett wieder einkassiert ist, und wir sind jetzt wieder auf einem richtig steilen Pfad, und im Endeffekt waren wir es auch schon vorher. Und ja, also seit Monaten sagt jeder Politiker auf jeder Ebene, von der Bundeskanzlerin zum Gesundheitsminister, zu jedem Kabinettsmitglied, zu den Ministerpräsidenten, mittlerweile auch zu den Ministerpräsidenten, sagen alle Politiker aller Parteien, aller Funktionen, aller Ebenen, wir müssen was tun. Und niemand tut etwas. Das Krasseste, wo wir am nächsten dran waren, etwas zu tun, das war vor, ich glaube, mittlerweile einen Monat, wo es eine Ministerpräsidentenkonferenz gab mit einem Beschluss, dass wir über Ostern einen Ruhetag machen. Da hatten wir, glaube ich, danach auch schon drüber geredet.
Montagsruhetag.
Genau. Das dann ja nicht ging. Also hat man stattdessen nichts getan. Und seitdem redet man wieder darüber, dass man ja eigentlich was tun müsste. Und
nee, inzwischen
Kanzlerin sag mal so, zwischendrin noch in der Talkshow und sagte, wenn wir nicht bald was tun, dann müsste dann man mal was tun. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her.
Ich meine, inzwischen ist selbst Laschet tut so, als wäre er umgeschwenkt.
Ja, und jetzt blockieren die SPD-geführten Länder. Es blockiert Niedersachsen, Berlin. Und weißt du noch was? Also und die Schleswig. Und also man weiß, also ich fand wirklich den besten Tweet dazu, hat Cosma geschrieben. Er schrieb: Plot-Twist. ja. Plot-Twist, Generalstreik, aber von der Regierung. Das ist es. Wir haben einen Generalstreik in der Regierung. Es ist überhaupt nicht. Man fasst es nicht mehr. Okay, und was man auch noch dazu sagen muss, oder fairerweise dazu sagen muss, es wird jetzt gerade an einem Gesetz gearbeitet, einem Bundesgesetz, beziehungsweise das Infektionsschutzgesetz soll entsprechend angepasst werden, dass halt die, aber jetzt kommt's, die Beschlüsse eigentlich, mehr oder weniger die Beschlüsse der MPK-Konferenz von vor, ich weiß nicht mehr, 3 Monaten? Ja, mit der Bremse, mit der Notbremse, ja. Dieser MPK-Beschluss wird jetzt umgesetzt in ein Bundesgesetz. Das heißt mit anderen Worten, ein Maßnahmenkatalog. Weil sich die
MPK einig ist, dass das nicht von genug Leuten umgesetzt wird.
Genau, also weil das halt irgendwie von den Ländern halt nicht umgesetzt wurde oder nicht zureichend umgesetzt wurde. Aber es war auch von einigen Ländern war es durchaus richtig umgesetzt worden. Aber es war damals schon klar, also es ist seit Monaten klar, seit Wochen mindestens klar, dass diese Beschlüsse nicht ausreichen. Weil wir haben sie bereits schon lange implementiert in vielen Landkreisen, in vielen Bundesländern sind genau diese Beschlüsse, die gerade in dieses Bundesgesetz gegossen werden, die sind bereits implementiert und sie wirken nicht. Wir wissen das. Wir wissen, dass das, was die gerade beschließen, wir wissen, wir können es sehen, es steht vor unseren Augen, dass es nicht reicht, dass es nicht funktioniert. Wir sehen es wir können es greifen, wir können es anfassen und zwar seit Wochen. Und die tun immer noch so, als ob dieses Bundesgesetz jetzt irgendwie die Lösung für irgendwas wäre. Wirklich eine Realitätsverweigerung von einem Ausmaß, das QAnon-Anhängern als komplett rational dastehen lässt.
Und in dieser ganzen Zeit, wo alle so, oh Gott, was können wir denn noch tun? Was können wir denn noch tun? Beiden Bereiche, in denen die meisten Leute die meisten Menschen treffen? Ich würde sagen, es ist Schule und es ist Arbeit. Und das sind nach wie vor die beiden Bereiche, in denen in einem Bereich nichts getan wird und in dem anderen Bereich fast nichts.
Und vor allem seit der Variante wissen wir, und wir können es überall sehen, in den ganzen Nachbarstaaten, wir können es sehen, dass die Schulen gerade bei der neuen Variante einfach ein Wahnsinnstreiber ist. Man konnte ein Argument machen, dass bei der ursprünglichen Wildtyp-Variante Kinder graduell weniger betroffen waren. Sie waren nicht betroffen. Sie hatten eine Viruslast. Sie haben auch das Virus weitergegeben. Aber es war nicht in dem Maße so stark wie in anderen Kohorten. Und jetzt mit der B117 ist ganz klar, und das können wir überall sehen, auf der ganzen Welt sind die Daten da, dass es die Schulen ein wesentlicher Treiber sind des Pandemiegeschehens. Und wir haben es auch an unserem eigenen Leib gespürt, wir haben es gesehen. Wir
haben jetzt auch gesehen, wie über Ostern möglicherweise die Zahlen ein bisschen runtergegangen.
Genau.
Vielleicht lag das ja auch an den Osterferien,
ja,
liebe Leute.
Da könnte es einen Zusammenhang geben, Max, da könnte es einen Zusammenhang geben. Also wir wissen einfach, dass es nicht geht. Wir wissen, wir können die Schulen nicht offen haben. Wir wissen das, aber es gibt niemanden, der nach diesem Wissen handelt.
Das ist das Irre, das ist so, und jetzt kommen halt die Wirtschaft, das hast du ja vorhin auch, ich habe es von dir retweetet, genau, dieses Screenshot da, so dass irgendwie die Wirtschaftsinstitute feststellen, dass ja jetzt wegen der dritten Welle die Wirtschaft ganz schön leiden wird und dass ja die Konjunktur darunter einbrechen wird und dass man da jetzt ja, dass man jetzt dann ja vielleicht das Arbeiten ausgleichen kann, indem man das Rentenalter ein bisschen erhöht.
Das ist so geil, du musst mal überlegen, ne? Das ist halt die Wirtschaft
die Wirtschaft, wegen der wir diese scheiß dritte Welle überhaupt haben.
Genau. Also vor allem die Wirtschaftsverbände, die fordern das ja. Also es sind dieselben Wirtschaftsverbände,
die, ja, die sagen,
massiv, hey, gelobbyt hat gegen jegliche Form von Pandemie-Management.
Genau. Wenn wir anfangen, die Pandemie zu verkämpfen, dann stürzt die Wirtschaft ein. Oh, die Wirtschaft stürzt ein. Lass uns mal das Rentenalter erhöhen.
Ja, genau. Also das heißt mit anderen Worten, die sind mit die Hauptschuldigen, warum wir es nicht geschissen kriegen. Weil die CDU ist eigentlich nämlich keine Partei, sondern das ist nur der politische Arm dieser Leute. Und nee, das ist kein Witz, das ist so.
Der politische Arm der Wirtschaftsterroristen.
Ja, ja, genau. Also es ist so, das ist keine Partei, das ist wirklich der verlängerte Arm von diesen Leuten. Und
das heißt, ja, was ist da die FDP? Ach, okay, ja, okay. Nee.
FDP hat einen leicht anderen, ist sozusagen, hat ein leicht anderes Klientel, das ist nochmal, ist egal. Auf jeden Fall, das ist halt der Punkt. Also, diese Leute haben wirklich massiv lobbyiert, um jegliche Form von Pandemie-Management zu vermöglichen. Jetzt fliegt uns der Scheiß um die Ohren. Tausende von Leute sterben. Tausende von Leute kriegen nur Covid. Alle müssen im Lockdown bleiben über jetzt mittlerweile ein halbes fucking Jahr wegen diesen beschissenen Geldsäcken, und sie haben sich
damit sie jetzt am Ende merken, aber oh, sie haben Moment sich an mal, eigene wenn die Leute Falt alle
die sind zu
wenn
dumm.
Die Leute alle krank sind, dann kaufen sie ja gar nicht mehr ein.
Ja.
Wenn und fährt ja niemand in die gehen ja die kaufen ja gar keine Autos mehr, wenn sie gar nirgendwo hinfahren können.
Jetzt sollen wir das bezahlen mit uns, indem wir länger arbeiten.
Ja, wer denn sonst?
Also Ich mal ohne Scheiß, also das ist diese Dreistigkeit, diese unfucking Unverschämtheit.
Ja, und
warum brennen diese Leute nicht? Warum brennt der BDI nicht?
Leute vielleicht nicht. Aber und während wir gerade darüber rumdiskutieren, wie man jetzt wer jetzt am besten für die Wirtschafts für das fehlende Wirtschaftswachstum bezahlen kann, geht Taiwan durch die Decke. Hey, die können Sachen produzieren im Gegensatz zu uns. Bereiten sich die USA darauf vor, eine gigantische Wirtschaftsrallye hinzulegen.
Taiwan geht es so gut, die haben keinen Bock auf Impfen. Die sind kein Grund dafür. Warum so impfen? Wieso Pandemie? Was? Ach stimmt, da draußen, ne? Stimmt, in diesen anderen Ländern.
Ja, wenn wir mal ins Ausland fliegen wollen, dann lasse ich mich vielleicht auch impfen. Ja,
aber die Woche, was sollst du
denn? Diese Krankheiten, die da so haben in Europa, schlimme Sachen, hört man. Schlimme Sachen. So. Diese Wilden.
Das ist nicht so geil.
Die haben so ein System, wo sie glauben, dass wenn man, das ist so ein Naturvolk, dass sie glauben, wenn man einfach lange genug so tut, als ob es nicht da wäre, dass es dann weggeht.
Ja.
Ich meine,
wir leben wirklich im Schlamm. Wir leben im fucking Schlamm.
Ich meine, wir haben den Datenschutz. Bei uns gilt so. Ich habe ja immer das Gefühl, so dass dieses mit diesem Bild am eigenen Recht, mit dem Recht am eigenen Bild.
Ja, das Bild von eigenen Recht ist auch ganz gut.
Genau.
Man sollte so ein Bild
eigenen Recht haben.
Man sollte so ein Bild haben von dem eigenen Recht.
Da habe ich gelesen, dass so ist ja auch immer mein Eindruck. Ich war als ich ein Kind war, war ich noch in dem asiatischen Teil der Sowjetunion, und da hat damals meine Tante, also das war so lustig, mit so einer alten 70 Jahre Kamera hat meine Tante so heimlich Fotos von den Leuten da gemacht, und meine Mutter und hat sich immer totale Sorgen gemacht, dass sie dann irgendwann quasi da mal angegangen wird, weil die Leute das ja nicht wollen, weil ihnen ja ein Foto die Seele stiehlt. Ich glaube, diese Leute haben das nicht wirklich geglaubt, aber meine Tante und meine Mutter haben halt geglaubt, dass die das glauben würden. Aber ich glaube, Datenschutz ist was Ähnliches in manchen Bereichen. Das ist so dieses, oh Gott, wenn du ein Foto von mir machst, das stiehlt mir ja die Seele.
Oder von deiner Hauswand.
Ja, die Seele meiner Hauswand, ja klar. Die Putzseele, die berühmte. Und insofern passt das ja. Wir sind halt dieses Naturvolk, das nicht fotografiert werden möchte und moderne Medizin für das Teufels hält und glaubt, dass wenn wir bis in alle Ewigkeiten ohne Pause Dieselmotoren bauen, dass es uns dann bestimmt schon am Ende ganz gut gehen wird. Ich meine,
ja. Ich denke halt regelmäßig, ich bin total viel zu erschöpft, ich kann nicht mehr. Und dann dann schaffe ich es aber dann doch irgendwie, mich aufzuregen.
Also mit dieser Ausgangssperre, ich glaube, da ist jetzt was gebrochen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so, ich meine, Diana ist normalerweise die friedlichste Person, die ich kenne. Naja, nicht die friedlichste, aber eine der friedlicheren. Und die sagt, und geht mir auch so, ich halte viele davon für Schwachsinn, viele davon, aber ich stimme in der Richtung zu. Aber dass wir jetzt anfangen, dass man nach 21 Uhr nicht mehr spazieren gehen darf, außer ich bin gerade auf dem Weg zu einem Meeting mit meinem Chef und seinen 20 nächsten Leuten und wir müssen noch unbedingt bis Mitternacht eine Sitzung haben, die man genauso gut per Zoom machen könnte, aber es geht einfach nicht, das ist einfach zu viel verlangt. Sehr moderne Technik, das ist ja hier in Deutschland prinzipiell schon mal kompliziert. Also dieses, dass man auf der einen Seite so anfängt, die dämlichen Verzweiflungssachen zu machen, und ich halte Ausgangssperre für eine dämliche Verzweiflungssache, aber auf der anderen Seite offensichtlich nicht mal ernsthaft in Erwägung zieht, die Büros mal für 3 Wochen dicht zu machen.
Schau, also ich stimme dir dazu. Ich würde eine Ausgangssperre mitmachen, wenn dafür die Schulen und die Büros dicht gemacht werden, dann würde ich sagen, okay, alles klar, wir machen jetzt einen richtigen Lockdown, alles klar, dann gehört auch eine Ausgangssperre dazu, das akzeptiere ich, ich sehe den Nutzen von der Ausgangssperre nicht so dramatisch.
Wenn ich das Gefühl hätte, dass wir uns prinzipiell in eine richtige Richtung entwickeln.
Aber, ja, aber der Punkt ist, die Ausgangssperre bringt wenig, sie bringt nicht nichts. Ich will nicht sagen, dass sie nicht, das ist Quatsch. Die Ausgangssperre bringt was, und Lauterbach hat einen Punkt, wenn er sagt, es geht nicht darum, die Leute nicht daran zu hindern, halt draußen rumzulaufen, sondern natürlich irgendwie zum nächsten Punkt zu kommen, wo sie dann wieder mit anderen Leuten zusammenkommen.
Klar. In meinetwegen. Räumen, ne?
I give you that. Ich glaube, da kann man Infektionen verhindern, aber die Daten und die Studien, die er selbst zitiert, ja, die sagen, dass der Effekt relativ gering ist.
Ja.
Ungefähr 15% des R-Werts kann man damit senken. Ja? Gegenüber Arbeitsstätten und Schulen ist das nichts. Und das ist der Punkt, den ich dann nicht verstehe. Und das ist dann, Lauterbach ist gerade ist schon seit einiger Zeit die ganze Zeit damit unterwegs, mit diesen Ausgangssperren. Und ich frage mich halt, ob er das nicht merkt oder ob er da irgendwie einfach zu sehr Sozialdemokrat ist, im Sinne von Genosse der Bosse, ja, wie wir es halt so kennen, dass er halt da auch einfach irgendwie diese Wirtschaftsnähe dann irgendwie auch nicht verleugnen kann. Und also ich verstehe es also nicht mehr. Und was ich nochmal zu dem Ausgangssperren-Thema sagen möchte, ja, das, was wir hier in Berlin haben, wir haben ja eine, in Anführungsstrichen, Ausgangssperre in Berlin, ja. Die allerbeste, ja. Also wir dürfen ja nicht draußen rumlaufen mit mehr als 2 Personen. Also das heißt mit anderen Worten, das ist eine Ausgangssperre, die gar nichts bringt, weil du kannst natürlich irgendwie trotzdem irgendwie zu deiner Party laufen und sogar noch jemanden mitnehmen. Und das heißt mit anderen Worten, da wird praktisch nichts verhindert, und die ist komplett, also Berlin glaubt damit irgendwie, glaube ich, irgendwie so eine, sag ich mal, softe Ausgangssperre irgendwie zu implementiert haben. Aber es ist einfach eine sinnlose Ausgangssperre. Das ist noch dümmer.
Ich finde, also ich gehe ja abends öfters spazieren, einfach um noch, irgendwie muss man sich ja mal bewegen, weil ansonsten verlässt man ja das Haus nicht mehr, und das schlägt langsam auch auf meine Gesundheit. Darum probiere ich abends immer noch mal spazieren zu gehen. Jetzt hatte ich was am Knie, da ging das erstmal leider nicht so gut, aber jetzt mach ich es wieder. Und ich war gestern unterwegs, gestern auch so ein bisschen aus Trotz, war das gestern, als die beschlossen worden ist, die Ausgangssperre, dass die jetzt kommt.
Ist die beschlossen worden schon?
Naja, die ist noch nicht durch den Bundesrat, aber das Kabinett hat sich darauf geeinigt. Das war ja gestern oder vorgestern. Ja,
aber es ist jetzt noch nicht in Kraft getreten, oder? Also
Nee, das ist noch nicht in Kraft getreten. Ja, sehr geil. Und ich hab viele Leute draußen gesehen. Und ich habe Leute gesehen, die irgendwie mit viel Abstand auf der Parkbank gesessen haben und Wein getrunken haben und sowas. Und ich sehe viele, viele Teenager, die irgendwo im Park rumsitzen und die halt am Wasserturm hier in Prenzlauer Berg dann irgendwie da oben auf dem Berg sitzen und in die Ferne schauen. Und die mögen manchmal sich dabei nicht an den Abstand halten, und ich wette, dass einige davon sogar illegalerweise knutschen. Aber das ist alles besser, als wenn sie sich in geschlossenen Räumen treffen. Also die Leute, die man draußen auf der Straße sieht, das sind ja in allererster Linie die, die es probieren, die sich Mühe geben. Die sagen, ja, ich nehme das ernst, ich treffe mich nicht mit anderen Leuten drin. Darum treffe ich mich, obwohl es im Augenblick arschkalt ist, lieber draußen und setze mich draußen hin und packe mich dick ein, weil ich will mich und andere nicht gefährden. Die machen exakt das Richtige, aber sie wollen halt nicht komplett auf soziale Kontakte verzichten. Hm. Und wenn du diesen Leuten jetzt verbietest, das draußen sich zu treffen, dann kann es entweder passieren, dass sie sagen, okay, dann bin ich halt alleine zu Hause. Und dann sagen sie halt, scheiß drauf, dann treffen wir uns halt wieder drinnen. Und gerade jetzt, wo es wieder anfängt, wärmer zu werden, gerade jetzt, wo es Sinn macht, sich draußen zu treffen, weil nach allem, was ich weiß, nach wie vor gilt, draußen ist praktisch, es ist kaum was. Und das heißt nicht, dass, wenn es hart auf hart kommt, man nicht auch eine Ausgangssperre machen muss vielleicht, weil man keine anderen Optionen mehr hat. Aber wir haben noch andere Optionen. Wir haben noch sehr viel bessere Optionen, die viel mehr bringen würden, viel leichter zu implementieren wären. Und
ja, das fand ich auch nochmal gut, dass das Gesellschaft für Aerosolforschung, ne? Dann nochmal ein Statement abgegeben hat, so von wegen so, ey Leute, habt ihr es noch immer nicht begriffen? Drinnen ist Lava.
Ja. Draußen, und ich finde, ist okay. Ich finde, man könnte zum Beispiel Außengastronomie. Ja, wenn ihr dafür was anderes, macht dafür die Schulen zu, macht die Büros zu. Die bringen wahrscheinlich 10-mal so viel wie der Schaden, den die Außengastronomie anrichtet. Dann macht meinetwegen die Außengastronomie wieder auf.
Ja.
Und super, bin ich sofort für zu haben. Lasst den Leuten, lasst mal zur Ausnahme nicht nur einige Bereiche der Wirtschaft leiden, sondern lasst auch mal die Bereiche der Wirtschaft leiden, die ihr bisher gepampert habt und irgendwelche Rettungsgelder in den Arsch geschoben habt. Und lasst die Leute durchatmen. Und ich finde auch diese ganzen Aufregungen, ich finde diese ganzen Querdenker-Demos, ich finde die widerlich. Das Arschlochverhalten, ich finde dieses zur Schau getragene Ignoranz, diese Freude darüber, dass man anderen Angst einjagt, egal ob sie berechtigt ist oder nicht. Selbst wenn man nicht dran glaubt, selbst wenn man der Überzeugung ist, dass es ja alles total harmlos ist, muss man ja doch irgendwann vielleicht mal mitbekommen haben, dass das nicht alle denken. Und sich dann hinzustellen und diese Partys zu machen und in irgendwelche Geschäfte zu stürmen und einfach die Masken runterzureißen und sowas, das ist einfach eine Arschlochnummer. Ich finde das eine totale Arschlochnummer. Aber ich glaube, solange die draußen bleiben, und ist die Gefahr verhältnismäßig gering.
Hm, ja.
Aber was mich halt ankotzt, dass bei mir kriminalisiert wird, wir dürften theoretisch schon jetzt auf dem Spielplatz, wenn Kolja mit einem anderen Kind spielt, dürften wir uns daneben nicht mehr mit den Eltern unterhalten. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt schon seit einiger Zeit sind. Außer ich mache eine Querdenker-Demo, dann ist plötzlich wieder alles okay. Okay, die sind jetzt verboten worden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht,
Die eine in Leipzig ist verboten worden,
ne? Sind mehr, es ist jetzt eine in Dresden noch verboten worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es gut finde, dass die verboten werden.
Doch, also ganz ehrlich, ne, diese Bewegung hat wirklich in 100% aller Fälle bewiesen, dass sie die Auflagen ihrer Demonstration niemals und systematisch und absichtlich nicht einhält. Und wenn du eine Bewegung hast, die sagt, deren gesamtes Ding ist, ihre Demo-Auflagen nicht einzuhalten,
ja, klar.
Dann kannst du einfach sagen, so, sorry, dann dürft ihr auch nicht auftreten. Dann geht das halt auch nicht.
Ja, ich verstehe, woher, also wie gesagt, diesen Zorn darüber, den verstehe ich von ganzem Herzen. Das ist, ich finde, dass du aus einer moralischen Perspektive absolut recht hast. Ich weiß aber nicht, ob ich es aus einer juristischen Ebene für richtig halte. Weil halt Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Gut. Und die Zahl der Infektionen, die von ihren Demos ausgehen, dürfte vernachlässigbar sein.
Es gab eine Studie von irgendwelchen, das waren allerdings irgendwelche Ökonomen, die das aufgerechnet haben, die haben dann irgendwie, ist natürlich ein bisschen sketchy, so sehr viel, aber Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube persönlich auch nicht, dass da jetzt große Superspreading-Events passieren. Obwohl du hast dann immer noch die Busse, die dann da hinfahren.
Ja, ja.
Die organisieren da diese Busse. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine ganze Menge
und ich weiß, das ist jetzt böse, Bussen ich würde sagen, wir sind uns beide einig darüber, dass da zu wenig Spreading passiert auf diesen Demos. Dass sie doch deutlich mehr. Egal.
Ja. Also. Ja, also die gehen mir auch auf die Nerven, aber ganz ehrlich, wenn ich das vergleiche mit dem durchschnittlichen CDU-Politiker, der geht mir mehr auf die Nerven.
Ja, die haben viel mehr Verantwortung dafür. Und ich glaube übrigens, dass so dieses Querdenkertum innerhalb der CDU ja. alles andere als unverbreitet ist.
Ja, total. Und ich glaube auch vor allem also in den Wirtschaftsverbänden. So. Ich glaube auch in den Wirtschaftsverbänden. Also dort bei diesen Wirtschaftsbossen, die sind glaube ich ganz krass unterwegs, was so Corona-Leugner-Geschichten angeht.
Da bin ich jetzt. Und das muss ja nicht mal Leugnung sein. Das muss ja sein. Kann ja sein.
So naja, eine Grippe.
Ist ja nicht so schlimm. Oder kann man ja eh nichts machen. Was ich übrigens, was vielleicht, also so, das ist ja eines der Hauptargumente, so dass ja, es sterben ja so oder so viele. Das ist, was jetzt vielleicht, also ich meine, welche der Maßnahmen was bringen und welche der Maßnahmen nichts bringen, darüber kann man natürlich vortrefflich streiten. Und dass bei weitem nicht alle Maßnahmen was bringen, ist gar keine Frage. Und dass die Maßnahmen vielleicht auch weniger bringen, als wir uns das erwünschen würden, dass also ich meine, klar, man wird sich immer mehr wünschen. Man wird sich wünschen, dass man den linken Finger, kleinen Finger krumm macht und dass dann die Inzidenz auf null geht oder der R-Wert. Aber also ich glaube, da gibt es eine ganz schöne Gemengelage an verschiedenen Leuten. Also man muss nicht gleich glauben, dass Merkel Corona im Chemielabor gezüchtet hat, um sich so gleichgültig zu verhalten. Aber ich glaube, gerade so auch in den Schulämtern und so oder in den Wirtschaftsverbänden, klar, da auf jeden Fall ist, naja, so schlimm ist das nicht. Und wenn da mal jemand von dem Plebs stirbt, dann ist das halt so. Dann, ich meine, unter normalen Umständen hätten die ja eh keine Krankenversicherung und wäre schon lange tot. Also das ist, ja, ich hab so einen Podcast gehört, hier Piratenradio Powerplay, glaube ich, hier mit der
Friedemann Karik und Samira El-Quasil.
Genau, die Samira El-Quasil, die kenne ich daher, dass sie bei Übermedien eine Kolumne hat, eine ganz gute. Und ich finde den Podcast so also so durchwachsen. Jetzt nicht der beste, den ich jemals gehört habe, aber auch kein schlechter Podcast. Aber was der gesagt hat, ist, was ich ganz interessant fand, die Analogie, dass wir halt wir sind so ein Volk, was immer sehr stark um Ausgleich bemüht ist und in der Mitte sein will. So. Und gerade auch die CDU will immer in der Mitte sein. Und alles, was nicht in der Mitte ist, ist extrem. So schnelle
alle wollen immer in der Mitte sein. Das ist ja das
Geile. Ja, alle wollen immer in der Mitte sein. Und man ist, und auch so, dass halt alles, was nicht Mitte ist, ist extrem. Und darum fährt man jetzt halt auch in der Mitte. Und das ist so, als ob man auf der Straße fahren würde. Und die einen sagen, so die Verkehrsrechtsahnunghaber, die sagen, ah, wir sollten auf der rechten Seite der Straße fahren. Und dann sagen halt ein paar andere, ah, nee, wir sollten lieber auf der linken Seite der Straße fahren. Und ich tendiere zu denen, die sagen würden, na okay, lass uns mal besser auf der rechten Seite. Aber egal, trust me. Und dann sagt die Bundesregierung halt, naja, dann fahren wir halt in der Mitte. Das ist doch so. Und dann macht man halt einen Totalschaden. Und so, komisch, keine Ahnung, was passiert ist. Wir müssen wahrscheinlich probieren, besser in der Mitte zu fahren. Wir sind einfach noch nicht mittig genug gefahren. Wir sind immer so ein bisschen links und müssen stärker in der Mitte. Und das haben wir jetzt so, sind wir langsam kurz davor, den dritten Totalschaden hinzulegen und mal gucken.
Ja, es gab ja tatsächlich diesen Aufruf. Ich glaube, der kam so ein bisschen auch aus diesem Streeck-Lager und so aus diesem Beraterkreis von Armin Laschet. Die haben dann irgendwie so ein Paper oder so irgendwie so ein Ding macht so. Wir dürfen uns weder von den Corona-Leugnern noch von den Lockdown-Extremisten beeinflussen lassen. Das war so ein bisschen so das Narrativ, ja. Also sozusagen, es gibt diese Extreme, ne? Einerseits diese Corona-Leugner, die halt das Virus gar nicht wahrhaben wollen. Und auf der anderen Seite haben wir diese Lockdown-Extremisten, wie diese No-Covid und Zero-Covid und so, das meinten sie damit, ne? Und das Narrativ war natürlich, ja, und wir müssen halt die Mitte davon finden. Wir müssen dann sozusagen die gute Ausgleichende
Mitte davon finden. Immer die Mitte.
Und man muss ja sagen, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben seit einem halben Jahr Lockdown. Das ist unglaublich, wenn man sich das überlegt. So ein Halb-Arsch-Lockdown halt.
Genau. Also wenn man ins Büro geht, hat man tagsüber, während man im Büro ist, hat man ganz normal, alles wie immer.
Ja.
Und dann abends darf man gar nichts mehr. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das im Augenblick, wenn man nach 22 Uhr von der Arbeit kommt, darf ich mir dann noch auf dem Rückweg eine Pizza holen oder ist das dann schon Freizeitbeschäftigung, die ich gar nicht mehr draußen machen darf?
Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil es war irgendwie so, glaube ich, so ein Physiker oder so, irgend so ein Modellrechner jedenfalls, der hatte halt irgendwie berechnet, irgendwie so mit seinen Modellen, meinte so, ja, also eigentlich müssen wir auch jegliche Form von privaten Treffen in Räumen irgendwie untersagen. Also irgendwie so. Also der hat auch wieder so komplett.
Aber das war schon absolut.
Ja, so das ist gemein, weil der hat sich wahrscheinlich einfach an die politischen Implikationen überhaupt nicht gedacht, sondern es ist egal. Auf jeden Fall, ja, also Privatleben ist einfach verboten, ja, und ich glaube, schlafen darfst du noch, aber nur alleine.
Ja, und dabei nicht irgendwas anatmen, wo du dann deine eigene Atem wieder zurückkriegen könntest.
Das ist schwierig. Also, es ist.
Aber es war, ist. Ich will ja langsam gerne mal sehen. Also, ich will es nicht sehen, aber es würde mich ja schon mal interessieren, was müsste passieren, damit irgendwann auch mal der Wirtschaft irgendwas abverlangt wird. Ich stelle mir gerade vor, wie Armin Laschet eine Fernsehansprache hält. Meine Damen und Herren, Bundeskanzler Armin Laschet. Ja,
oh Gott, ich will mir das nicht vorstellen. Das ist eine Horrorvorstellung. Oh Gott,
Armin Laschet. Wir gehen jetzt gerade in den 9. Lockdown. Wir haben festgestellt, dass wenn man lockert, konnte niemand mit rechnen. Übrigens, jetzt gelten neue Regeln. Eure Leichen bitte nur noch an ungeraden Tagen abliefern, in die Mülltonnen werfen. Ach ja, und an die Wirtschaft, könntet ihr vielleicht mal die Desinfektionsmittelspender wieder auffüllen. Aber nur wenn es keine Umstände macht. Also ansonsten natürlich alles, die können auch leer sein. Das ist okay. Aber wäre nett. So. Wir sind im Murmeltier. Wir sind in diesem Murmeltiermodus. Und das Einzige, was uns rausholen wird, ist Gott sei Dank, dass die Wissenschaft einen Impfstoff entwickelt hat. Ansonsten würden wir dieses Spiel noch bis in alle Ewigkeiten so weiterfahren. Und außer dass jedes Mal, das jetzt wird halt, das, was ich jetzt gehört habe, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann scroll ich mich ja manchmal so durch so Corona-Leugner-Timelines.
Oh Gott, dann kann ich erst recht nicht schlafen.
Ja, das hat meistens auch genau das Ergebnis. Das ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, wenn man schlafen möchte.
Der nächste Step ist dann noch mit denen zu diskutieren.
Ja, das ist das. Das ist keine Ahnung. Es ist irgendwie ist immer noch so dieser Gedanke drin. Es muss doch irgendeine Logik haben, was bei denen da kommt. Es muss doch irgendeine Logik haben. Ich meine, ich habe jetzt auf Facebook hat jetzt gerade wieder ein Bekannter von mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe bei einer Firma. Der ist ein schlauer Mensch. Der teilt jetzt irgendwelche QAnon-Scheiße, weil es halt in sein Corona-Leugner-Weltbild passt. Und dann so. Das sind Leute, die behaupten, dass Trump noch im Amt wäre und Biden nur in einem Fernsehstudio sitzt. Warum auch immer man das machen sollte.
Weil die Realität und du teilst halt einfach nicht
hier mehr. Deren Inhalte. Du bist ein schlauer Mensch, eigentlich. Ich habe mit dir gerne diskutiert über sehr viele Sachen. Ich war nicht immer deiner Meinung. Aber das ist.
Das ist so strunzdoof.
Ja.
Und irgendwie will ich dann gerne, und inzwischen sind sie halt an dem Punkt, also das hat ja, das ist ja auch das, was der Streeck quasi ein bisschen vorgegeben hat. Dieses, naja, die Franzosen, die haben da auch nicht so einen Aufstand drum gemacht, als die so eine hohe Inzidenz hatten.
Das ist so geil, ja. Die ist gerade
triagieren. Und was dann halt bei denen draus wird, ist, ja, diese Pfleger und diese ganzen Intensivärzte, das sind ja eh alles nur faule Säcke. So, und das ist jetzt das, wo sie gelandet sind. Das ist jetzt das, wo die gelandet sind. Wo, ach, bloß weil ihr mit 200, weil ihr, so. Das ist.
Ich habe jetzt ja gerade die Doku gesehen, die ARD-Doku über Station 43.
Genau, Charité Intensiv,
Station 43.
Ich habe fast durchgeheult.
Es war einfach krass. Es ist ein Vierteiler irgendwie. Die Folgen sind nicht lang, ich glaube 25 Minuten oder so. Und
einen fantastischen Holger ruft an,
mit dem Macher, den habe ich auch, Medien. Den habe ich auch gelesen, gehört danach noch. Genau, Holgi ruft an, hat mit dem Regisseur nochmal geredet. Auf über Medien. Aber auf jeden Fall diese Doku, die muss man sich, also die ist hart. Das kann man nicht einfach sagen, das kann man nicht anders sagen. Sie ist hart, ja. Also sie ist nicht dramatisierend, sie ist nicht sensationalisierend, es ist wirklich eine sehr dezente Doku, die praktisch nichts anderes macht als wirklich.
Ich glaube nicht mal Musik, oder?
Ja, nur so am Anfang und am Ende so, ne? Also so, genau. so es gibt eine Anfangsmusik, eine Endemusik, aber ansonsten gar nichts. Es ist wirklich so rein fly on the wall, wie man so schön sagt, ja. Die Fliege an der Wand, die halt beobachtet, was
da abgeht. Es war auch kein Fernsehteam, sondern es war halt wirklich nur einer, der alleine eine Kamera um den Hals hängen hatte und dann einfach gefilmt
hat. Klar, also alles andere hätte natürlich einfach im Weg gestanden. Und was man dort sieht, ist auf so vielen Ebenen bewegend und
Ich hab ein paar Mal gedacht, ich habe den falschen Job. So, will ich nicht vielleicht irgendwann noch mal was Vernünftiges in meinem Leben machen?
Ja, ich glaube, da weißt du auf jeden Fall, was du so getan hast. Ne? Also es ist aber ein Knochenjob, ne? Ist ein Knochenjob.
Ohne Frage.
Man sieht halt die Ärzte, man sieht die Pfleger, man sieht, wie die halt mit diesen Corona-Patienten umgeht. Man sieht nicht natürlich das Ausmaß des Leidens. Man sieht nicht die vielen Patienten, man sieht nicht die Quantität. Ja, man sieht, sie erzählen im Endeffekt die Geschichte von, sagen wir mal, 5, 6 Patienten. Ja, und diese erzählen sie mehr oder weniger relativ von Anfang bis Ende, irgendwie wie die eingeliefert werden, wie sich ihre Situation verschlechtert, wie manche gerettet werden und manche halt nicht. Ja. Und das ist einfach. Man sieht
die Ärzte, wie sie an der Situation anfangen.
Man sieht die Ärzte natürlich, die behandelnden Ärzte, man sieht die Pfleger, die Pflegekräfte, man sieht auch. Die sprechen auch darüber, über ihre Arbeit, über die Belastung. Das Ganze ist natürlich, das Ganze ist halt mehr oder weniger genau zur zweiten Welle gedreht worden, so um Weihnachten herum. Also so eigentlich über 3 Monate hinweg waren die Aufnahmen wohl irgendwie von, ich glaube, so Anfang Dezember bis Januar, Februar oder so. Und
ich glaube, da waren auch welche aus dem März auch dabei. So, das Ende war dann so Richtung März. Da haben sie dann auch schon von der dritten Welle gesprochen und so.
Stimmt, da war schon die dritte Welle war schon so im Horizont zu sehen. Auf jeden Fall, man begleitet die so und man sieht das Leid natürlich, man sieht den Horror der Krankheit in der Intensivstation, der bei den Patienten, wie die halt, also eigentlich immer so ein Standardprozedere. Also ich glaube, sie zeigen natürlich auch schon echt immer dramatische Fälle. Das ist natürlich eine Auswahl,
das muss man schon sagen. Das ist halt diese Station, das ist halt eine Station, da kommen die harten Fälle schon hin. Das ist halt, das ist was ich, das habe ich neulich durch Zufall über amerikanische Krankenhäuser gelesen und deutsche, und das macht auch Sinn, andere Krankenhäuser, wahrscheinlich überall auf der Welt sind Krankenhäuser so. Du hast halt deine lokalen Krankenhäuser, die im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, einen Knochenbruch behandeln können und kleinere Sachen. Und wenn die halt nicht mehr weiter wissen, wenn sie halt nicht die technische Ausstattung haben oder die Fachkompetenz, dann überweisen sie halt an andere Krankenhäuser. Und dann hast du so ein paar Eskalationsstufen davon. Und diese Station ist quasi die höchste Eskalationsstufe.
Ja, für Deutschland kann man sagen. Also es gibt
also zumindest Leute, hier für die Region um Berlin rum. Das gibt mehrere solche Krankenhäuser.
Ja, klar.
Aber hier ist Berlin-Brandenburg.
Aber es werden tatsächlich auch wirklich so aus weit entfernten Orten Leute dahin gebracht. Das ist schon krass.
Ja, da waren welche aus Rüdersdorf, da kann man auch mit der S-Bahn hinfahren.
Ja, das ist richtig, aber
ich glaube, das waren so Berlin-Brandenburg waren die Leute, die da hingefahren haben.
Ja, also ich glaube, der eine war doch so ein Bayer, oder? Das war doch so ein Bayer. Der hat auf jeden Fall mal so bayerisch gesprochen.
Aber ich glaube, der hat trotzdem in Berlin oder Brandenburg gewohnt.
Okay, das weiß ich jetzt nicht.
Man hat jetzt hier angefangen, auch hier in Berlin langsam hin und wieder mal Bayern wohnen zu lassen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Die können nicht nur hierher, wenn sie ganz schlimm Corona haben.
Dürfen
die
sich hier ansiedeln, ja?
Okay. Also es gibt so ein paar so einer Krankenhäuser und darum sind das natürlich, also das sind, und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, so diese.
Aber Charité ist schon auch, sag ich mal,
Das ist international ein großer Name. Das ist in vielen Bereichen.
Jedenfalls,
was ich nochmal kurz sagen wollte zu diesem, weil, und es gibt halt, und das habe ich neulich auch in so einem Thread gelesen, es gibt halt relativ viele, es gibt ja halt Leute, auch Krankenhausbetreiber, die sagen, was habt ihr denn andere? Unsere Intensivstation, da liegen drei Leute rum, die haben ein bisschen Corona, die werden dreimal umgedreht. Wenige davon sterben, die meisten überleben es, alles kein großer Stress und andere drehen halt total durch. Und das liegt halt daran, wenn du ein relativ harmloser Fall bist, ja, dann ist das, dann hast du auch das Glück, dann ist das auch keine so große Belastung für das Krankenhaus und davon gibt es nicht so viele. Aber diese Zentralstation, diese relativ wenigen, aber extrem verzweifelten und harten Fälle haben, wo halt junge Leute mit Familie, das sind ja auch in dieser Doku sind das ja, darum sind das auch so viele junge Leute, die da in dieser Doku auftauchen, weil das sind halt, die 80-Jährigen kommen da gar nicht hin.
Ja, das ist halt echt das Krasse, das wird verschwiegen, so ein bisschen, aber diese 80-Jährigen, die dann irgendwie einen richtig schweren Verlauf im Altersheim haben oder so, die kommen nicht mehr ins Krankenhaus.
Das ja, und erst recht nicht auf diese Station. Das ist, das funktioniert auch schon da nicht, weil die halt wegen dieser ECMA, das ist halt diese externe Lungenmaschine, wo quasi das Blut.
Das ist im Endeffekt der Hauptdarsteller der ganzen Serie, die ECMO. Genau. Ne? Also das ist wirklich krass. Also die ist im Endeffekt sozusagen von Anfang an bis zum Ende ist sie sozusagen die Lebensrettermaschine. Im Endeffekt ein Herz-Lungen-System, ein externes. Du steckst halt dicke Schläuche halt von unten am Bein bis oben in der Schulter rein und dann wird halt dein gesamter Blutkreislauf geht über dieses die Maschine, die dann halt die Pumpfunktion vom Herz und die Lungenfunktion mit der Anreicherung des Sauerstoffs übernimmt. Also totaler Wahnsinn.
Dann kann sich dein Herz, deine Lunge hoffentlich erholen in der Zeit. Und das ist halt, aber das überlebt, also das ist halt so anstrengend und so belastend für den Körper, diese Maschine, dass sie wirklich nur auch eingesetzt wird. Also das würde halt bei den allermeisten 80-Jährigen auch einfach keinerlei Aussicht auf Erfolg haben. Die würden halt auch an dieser Maschine versterben. Und es sind ja auch so mehr als genug Leute an dieser Maschine dann trotzdem verstorben. Weil die dich dann irgendwie zwar möglicherweise dein Leben rettet, aber nebenbei auch noch kaputt macht. Und dich wahrscheinlich auch fürs Leben zeichnet. Und genau. Und dadurch hast du eben diese Situation und von diesen ECMA-Maschinen gibt es in Berlin und Brandenburg 50 wohl. So, und dann ist Schluss. Das ist mehr so eine Fälle davon dürfen wir halt nicht haben. Weil danach bist du halt tot. Wenn du danach noch dazu kommst, dann bist du tot.
Und der eine Typ, ne, der den sie da vorstellen, einer der Patienten, der war 35 Tage an der ECMO. Also über einen Monat war der an der ECMO. Und da kannst du dir vorstellen, wie lange so ein Ding sozusagen beansprucht wird, ne, von so einem schweren Fall. Und der meinte, und im Interview meinte der dann halt zu Holgi, dass das nicht mal der längste Fall gewesen sei. Es gab auch Leute, die 2 Monate dran waren und länger.
Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dieser dritten Welle, dass jetzt halt deutlich mehr Jüngere dabei sind und die 80-Jährigen, die Alten, die vorher da waren, die sind halt in einer Intensivstation relativ schnell verstorben. Und jetzt kannst du halt mit auch deutlich weniger Fällen, die halt dann lange um ihr Leben kämpfen und hoffentlich auch gewinnen irgendwann, kannst du halt dieses Gesundheitssystem an seinen Rand fahren und an seine Belastungsgrenze.
In dem Interview sprach er mit Holgi, das Interview, sprach er nochmal von einem, die kommt auch, die wird auch erwähnt, mehr oder weniger, ja, sozusagen in der Serie eine 28-Jährige, die gestorben ist.
Mhm.
Und also sie wird halt in den Interviews mit den Ärzten und
die haben es auch am Anfang gezeigt,
die wird mehrfach erwähnt. Man sieht sie nicht, ne? Also sie kommt nicht vor als Person
in dieser Serie. Doch.
Die 28-Jährige?
Ja, nee, man sieht sie nur auf dem Bauch liegen und ihre Eltern können sich noch von ihr verabschieden.
Ja. Aber das ist.
Oh Gott, da fange ich jetzt an zu holen.
Ja. Vor allem, wenn man sich so dran erinnert an die Ärzte, wie sie darüber reden, das kriegen die auch nicht gepasst, ja. Eine 28-Jährige. Ja, also und das ist ein Drama, ne? Das ist ein Drama, das wir gerade in einem Ausmaß produzieren werden und in einer Qualität produzieren werden, dass, also wenn das so weitergeht, dass sowas jeden Tag passiert.
Ja.
Also eine 28-Jährige stirbt. Und
auch die nicht sterben. Also ich weiß nicht, wie,
ja.
Ich hoffe, dass die Geschichten von Long Covid, also ich sag einfach mal, ich glaube, das ist nachher nicht so schlimm, wie es im Augenblick aussieht. Wir hatten in dieser Pandemie schon einige Sachen, die im Endeffekt nicht so schlimm waren, wie sie mal zu einem bestimmten Zeitpunkt aussahen. Und ich hoffe, dass Long Covid dazugehört. Aber es wird nichtsdestotrotz, wird es Menschen für ihr Leben zeichnen. Und eben, wenn man halt, also so mit dieser ECMO-Maschine, das war ja auch, haben sie es in dem Interview gesagt oder haben sie es in der Serie gesagt, das sind halt ja diese Leute, die kommen teilweise ins Krankenhaus, die wären halt betäubt, weil an dieser Maschine möchtest du nicht bei Sinnen sein. Und dann liegen die im Wachkoma, liegen da
im künstlichen Koma.
Im künstlichen Koma liegen die da rum, können sich teilweise nicht mal mehr erinnern, dass sie ins Krankenhaus gekommen sind, wachen irgendwann auf, haben irgendwas im Hals stecken, können nicht mehr sprechen. Um sie rum sind massenhaft Ärzte mit Masken im Gesicht, die ihnen erzählen, hey, wir haben übrigens 2021.
Na, die haben nichts im Mund. Die haben Luftröhrenschnitt haben die.
Okay, also sie können nicht sprechen. Okay, Luftröhrenschnitt, ja, okay. Und die ersten Tage können sie offensichtlich froh sein, wenn sie sich hinsetzen, wenn sie es schaffen, sich mit Hilfe hinzusetzen.
Ja, das ist krass. Ne?
Also und das sind Menschen, die vorher offensichtlich Hochleistungssportler waren. Ja. Teilweise, oder nicht, nee, Hochleistungssportler nicht, aber extrem sportliche, durch und durch gesunde Menschen, die gesünder als 90% unserer Zuhörer sind und ja. 90% der deutschen Bevölkerung sind. So dieses, ah ja, die waren ja alle
nicht
vorher.
Nicht so rumsaufen wie wir, ne?
Die nicht so, ja, ja.
ja, genau, wie dieser Marco dann halt, wo er denn aufstehen muss, ne? Und dann halt so sich nach einer Sekunde etwa wieder setzen musste, weil okay. Das war jetzt überhaupt mal genug.
Und das war der glückliche Fall. Ja, das war der glückliche Fall in dieser Sendung. Das ja, war der, das, wow, es geht auch mal aufwärts.
Ja, das war wirklich der gute Fall, ne? Ja.
Ja.
Das war der mit den 35 Tagen an der ECMO.
Genau.
Ja.
So sehen gute Corona-Fälle aus.
Ja, also gute schwere Fälle, sagen wir mal so.
Ja, gute schwere Fälle.
Ja. Ja, also diese Doku ist absolut empfehlenswert. Danach will man, also wenn so ein Corona-Leugner dann davon redet.
Ist doch nur die Grippe.
Und die sind doch nur zu faul. Die Ärzte und Pfleger, die sind ja nur zu faul. Diese Ärzte da, ne, man sieht denn das an. Die brauchen eigentlich gar nichts zu sagen. Du schaust in deren Gesicht. Und du weißt, da ist jemand aber mal ganz schön urlaubsreif.
Ich frag mich ja
ehrlich. Und die sind einfach fertig. Die sind einfach fertig, ja. Ich meine, es ist nicht nur die viele Arbeit. Du hast halt einfach, die arbeiten natürlich alle komplett durch, ne, um diese Fälle zu versorgen. Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Aber du musst ja überlegen, du bist in dieser Intensivstation. Und das ist das, was sie halt sagen, ist halt, natürlich hast du immer mal wieder jemand, der stirbt in einer Intensivstation. Wenn du in einer Intensivstation bist, ist normal. Sterben ist normal. Ja, es passiert. Es gehört dazu zum Job. Aber nicht in der Frequenz, dass du jeden Tag x Leute hast, die stirbt. Teilweise 50% der Leute, die du auf der Intensivstation hast, die sterben einfach.
80-90% Todesfallrate.
In der Intensivstation.
Hat er da erzählt.
Okay, ja, und dann hast du halt einfach dieses Gefühl, du arbeitest und es bringt nichts. Ja, du musst ja sehen, jeder Tote, ja, in den hast du halt 2 Wochen intensive Arbeit gesteckt. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie, das ist eine ganz andere Sunk-Cost-Fallacy, ja.
Irgendwann musst du ja auch mal was, du willst ja auch mal was.
Das ist so demotiviert.
Du willst ja auch mal jemanden, das muss doch auch für was gut sein, was du da machst, wofür du dich da den ganzen Tag aufreibst. Da muss doch auch irgendwann mal was bei rumkommen.
Und das hat mich auch so berührt, wo sie einfach meinten, wie sie sich freuen, wenn sich Intensivpatienten hinterher nochmal bei ihnen melden. Fotos schicken von ihrem Leben. Wie viel ihnen das bedeutet.
Ja. Also auch so diese Leute, die also irgendwie sagen so, wir schieben hier gerade in einer Woche so viele Tote raus, wie normalerweise in einem ganzen Jahr. Und das steht uns gerade wieder. Und der Gedanke daran, dass jetzt, während wir hier diese Sendung machen, die gerade durch diese Hölle wieder durchgehen wahrscheinlich. Falls sie noch nicht ganz, vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber absehbar, dass sie wahrscheinlich schlimmer wird.
Mit jüngeren Fällen. Ja.
Und also diese Menschen, die noch nicht gekündigt haben. Ich meine, das ist ja auch jetzt wohl schon ein Problem, dass sie halt einfach, ja, teilweise sind die Leute krank, halt ausgebrannt, logischerweise, weil die hatten halt keine Pause. Die sind nicht nach Malle geflogen über Ostern. Oder eben gekündigt haben, gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Was ich niemanden verachten kann, ganz und gar nicht. Und
vor allem für das Gehalt nicht.
Und also ich meine, selbst wenn wir jetzt diese ganzen Intensivbetten aus dem Boden stampfen würden, das sind ja eingespielte Teams, die über Monate oder Jahre hinweg wissen, was sie tun, die lange, ausführliche Ausbildung haben. Ich habe das irgendwo gelesen, dass irgendwie eine korrekte Intubation, das ist irgendwie eine 700 Seiten lange Anleitung oder irgendwie sowas. So wirklich, du musst da auch ein Wissen für haben. Das ist nicht sowas, dass man das mal... Ja,
intubieren lernst du schon als Sunny.
Nee, das war dann was anderes. Aber halt irgendwie... Aber diese Prozesse... Okay, ich will jetzt...
Die ECMO ist super kompliziert.
Das war auch nicht Teil der Serie, das habe ich auch woanders gehört. Und ich glaube, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Alles, was ich sagen will, die Prozesse sind extrem kompliziert. Das ist auch nichts, wo man mal eben... Ich bin kurz davor zu sagen, okay, dann lernt mich halt an. Dann mache ich den Scheiß halt auch. Aber
ich weiß halt, dass... Ich würde so versagen. Ich bin mir so sicher, ich könnte das überhaupt nicht. Ich könnte das nicht, nee. Also ich würde nur im Weg rumstehen, ich würde mehr Fehler machen als alles andere. Ich würde mehr Leute umbringen, als ich rette, da bin ich mir ziemlich sicher.
Was im Augenblick, solange du nicht 80-90% umbringst, das ist immer noch im Augenblick gerade wahrscheinlich eine ganz gute Quote
wieder. Und gegen Politiker bin ich immer noch gut dann wahrscheinlich, aber...
Ja, ich glaube, ich könnte das lernen. Ich glaube, in dem Moment könnte ich das, also nicht gut, aber ich glaube, ich könnte das aushalten. Ich würde danach halt zusammenbrechen. Ja, aber in dem Moment könnte ich
das. Was diese eine Pfleger auch meinte, so, sie haben ja keine Zeit, das zu processen, ne? Also diese ganzen Tote und so weiter und so fort, die haben gar keine Zeit, die haben gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten. Er meinte, das wird irgendwann kommen, das wird irgendwann Wumms, das wird ihn irgendwann haunten, ne? Aber er kann das momentan, hat da keine Zeit für, das zu processen.
Wir haben jetzt so die Phase, wo die ersten Ärzte, also wenn das vorbei ist, dann wirst du noch eine Suizidwelle unter Ärzten und Pflegern haben, bin ich mir absolut sicher.
Es fängt ja eigentlich auch an, die Serie, mit eigentlich einem Fehler, also von einem, ich glaube, also Sunny oder Arzt oder was weiß ich, der bei der ECMO-Anschließung irgendwie einen Herzmuskel verletzt.
Das war, glaube ich, der Anfang von der zweiten Folge. Aber ja,
der Anfang genau. Von der zweiten Folge oder sowas, ja, genau. Und das fand ich alleine schon so krass, wie offen er darüber redet. So, ja, Fehler passieren natürlich, ja. Und dieser Fehler, der war halt wirklich lebensgefährdend für den Patienten, ne?
Ja, ja.
Und ist alles gut gegangen, ne? Irgendwie, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch gar nicht mit reingenommen, aber diese Verletzung am Herz, die ist halt, die haben sie halt gekittet gekriegt, das war schon okay. Aber da musst du halt auch echt mal mit umgehen, ne? Weil natürlich passieren der Fehler bei sowas. Das ist halt ein super schwieriger Job und selbst wenn du super, super routiniert und super trainiert bist, du wirst Fehler machen, so, und manche dieser Fehler werden nicht so glimpflich ausgehen, ja. Und dann weißt du, dass jemand gestorben, nicht weil er irgendwie Covid hatte, sondern weil du einen Fehler gemacht hast bei der Handbehandlung, ja. Damit musst du leben, ja. Und nicht einfach nur leben im Sinne von, das wird nicht das letzte Mal sein, dass dir das passiert.
Das gehört dazu. Das ist Teil
deines Berufs.
Also ich finde das ja beeindruckend. Also ich finde das beeindruckend, dass dir da offensichtlich, also ich meine, anders hältst du es glaube ich auch nicht aus und anders ist das nicht machbar, was die da für eine Fehlerkultur offensichtlich haben, zumindest in weiten Teilen.
Das musst du haben, glaube ich. Es geht gar nicht anders.
Ich glaube, es gab auch schon Generationen, da war diese Fehlerkultur nicht vorhanden. Da wurde daraus halt nicht gelernt. Ich habe mal so einen Bericht gelesen über Krankenhäuser, die haben irgendwie so, das war eine Frau, deren Tochter, auch mit 4 Jahren oder sowas, ist die gestorben. Und zwar ist die gestorben an einer Krankheit, die sie sich im Krankenhaus geholt hat. Ja. Die hätte nicht sterben müssen. Die hatte es wegen einer relativ harmlosen Sache hin, aber hat sich halt irgendeine Infektion geholt. Und die hat danach quasi einen Verein gegründet, der sich darum kümmert, dass diese so Krankenhausprozesse zu verbessern. Und es gibt halt Krankenhäuser, hat sie gemeint, die funktionieren wie nach einem Flugzeugabsturz. Nach einem Flugzeugabsturz wird ja nichts unberührt gelassen, um rauszukriegen, was ist schiefgegangen und wie können wir das verhindern in Zukunft. Oder eben nach einem Autounfall. Dinge passieren, holen Besen, fegen mal weg. Und zum Beispiel, was mir in den USA immer aufgefallen ist, dass da so jeder Raum voll mit Desinfektionsmitteln war. Also so halt, dass halt an jedem Eingang war so ein Desinfektionsmittelspender und das haben die alle, jeder Flieger, jeder Arzt.
Das ist in Deutschland auch so.
In Bremen gab es vor ein paar Jahren einen Fall, wo massenhaft Säuglinge, also nicht massenhaft, aber wo einige Säuglinge gestorben sind, über Jahre hinweg auch, wegen mangelnder Hygienemaßnahmen, weil genau sowas nicht der Fall war.
Es kann sein, aber wirklich jedes Krankenhaus, das ich betreten habe, zumindest in den letzten 10, 20 Jahren, hat wirklich an jeder Tür, an jeder Ecke und an jedem Raum einen Desinfektionsspender.
Gut, wenn es so ist. Also es ist, aber eben so dieses daraus Lernen, ich glaube, das ist jetzt auch keine. Also was ich krass fand und was ich mich schon immer frage, warum ist das eigentlich akzeptiert im klinischen Bereich und gerade jetzt in so einer Situation, warum haben die 12 bis 14 Stunden Schichten? Was sind die Gründe dafür? Ein LKW-Fahrer hat hart geregelte Pausezeiten. Du darfst nach 8 Stunden kein Gaspedal mehr drücken. Aber dass du nach 12 Stunden Dienst Schicht noch irgendwo hingehst und irgendeinen Patienten das Herz aufschneiden musst, egal wie müde du bist. Das ist normal?
Ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut aus, wie diese Ärzte oder diese Krankenhausschichten jetzt organisiert sind. Ich weiß aber, dass ich von meinem Zivi, wo ich halt Hausnotruf gemacht habe, da hatten wir 24-Stunden Schichten. 24-Stunden-Schichten bedeutet aber im Endeffekt, du bist halt auf Bereitschaft, ne? Also das ist halt Bereitschaft. Du bist nicht die ganze Zeit am Arbeiten, sondern du bist auf Bereitschaft. Das heißt, du hängst eigentlich auch viel rum und wartest darauf, dass halt irgendwas passiert. Und dann, wenn halt was ist, dann musst du ausrücken und dann musst du was Sachen machen, ne? Und dann halt manchmal auch mitten in der Nacht und so weiter und so fort. Du schläfst dann halt auch dort und keine Ahnung und und so ist das organisiert und ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass 14-Stunden-Schicht nicht bedeutet, dass du 14 Stunden durcharbeitest. In Corona-Zeiten
ich weiß, dass
wahrscheinlich
das
schon.
Eben.
Ja, mit der Ausnahme in Corona-Zeiten wahrscheinlich schon. Aber eigentlich ist es nicht so vorgesehen. Ja, eigentlich ist es so, dass du halt irgendwie sozusagen vor Ort bist, auf der Station bist, dich auch mal hinlegen kannst, chillen kannst und so weiter und so fort. Du musst nicht 14-Stunden-Schicht hast, nicht normalerweise 14 Stunden
durcharbeiten. Aber im Zweifelsfall heißt es halt,
normal schlafen.
Genau. Normal schlafen kannst du deswegen nicht. Also das heißt schon, dass dann wahrscheinlich so alle 1,5 Stunden oder 2 Stunden mal hoch musst.
Das wäre bei meiner 24-Stunden-Schicht theoretisch auch möglich gewesen. Ist in meiner Zeit nicht passiert, ne? Aber theoretisch wäre es auch möglich gewesen, dass ich 24 Stunden lang irgendwie Einsätze gehabt hätte.
Genau. Weil ich habe mein Großcousin, der hat irgendwie, der war ein paar Jahre älter als ich und der hat so eine erste Ausbildung gemacht und war erstmal so Bankkaufmann und ist dann erstmal für ein paar Jahre zu einem totalen Arschloch mutiert und hat dann auch noch irgendwann seinen Rettungssanitäter gemacht, was ihn komplett verändert hat und er war plötzlich ein deutlich besserer Mensch. Also der war, ich habe den als Kind immer sehr gemocht und fand ihn dann plötzlich zwischendurch mal ein Arschloch und dann mochte ich ihn wieder sehr und der hat auch erzählt, also mit dem habe ich damals auch schon über so diese langen Schichten, hat er so gesagt, naja, also meistens ist es ja schon so, aber natürlich gibt es so diese Tage, wo du tatsächlich dann eigentlich diese 12, 14 Stunden oder wie lange auch immer sind, einfach durcharbeitest im Wesentlichen. Und aber ich finde so dieses auf der einen Seite eben diese Hightech-Maschinen und sowas, die ja auch offensichtlich, also diese ECMO-Maschine, die haben sie ja da auch irgendwie die Hoffnungsmaschine genannt. Die Dinge, die vor 20 Jahren wahrscheinlich noch als Magie gegolten hätten kann oder vielleicht vor 50 Jahren. Aber auf der anderen Seite halt dieses System, was halt vielleicht mehr denn je darauf ausgelegt ist, die Leute so maximal zu belasten. Und ich glaube, da ist schon so ein bisschen in diesem ganzen Arbeitsbereich, ist da schon so diese, die brauchen ja nicht so viel Geld. Die sind ja auch ein bisschen dadurch motiviert, dass die Menschen hoffentlich nicht sterben.
Es ist echt eine Skinner-Box eigentlich, ne? Eine Skinner-Box, ne? Also Skinner gab es ja, das war dieser Verhaltensforscher, der diese Ratten da immer irgendwie in seinen Käfig gesperrt hat, mit wo sie halt irgendwie Buttons drücken mussten und dann haben sie halt Kokain bekommen oder oder Futter und dann haben sie halt immer die Taste benutzt mit Kokain, weil es halt so geil war und dann sind sie gestorben, die Ratten, weil sie unterernährt waren. Es ist auch egal.
Was wollte der rausfinden, genau?
Also der hat halt viele
verschiedene... Kokain macht abhängig.
Der hat verschiedene Experimente gemacht, also so Verhaltensforschung, so, ne, irgendwie. Und diese Skinner-Box ist halt, so Reizreaktionsding, okay, ne, irgendwie, das heißt also, du hast halt diese Ärzte, du setzt die in eine unmögliche Situation mit einem sozusagen menschlich, empathisch, völlig nachvollziehbaren Goal, Menschenleben zu retten, ja, und dann tun sie das halt einfach, ja, und dann brauchst du sie eigentlich gar nicht mehr zu bezahlen, weil das ist ja sozusagen, das ist ja Reizreaktion, ne, du hast sozusagen den Reiz, jemand in Lebensgefahr und die Reaktion, ihn zu retten, so, wozu brauchst du eigentlich noch ein Gehalt, ja? So.
Ja.
ist doch ein super System.
Ja, das ist irre, dass es kam jetzt auch mit Corona, dass halt so, ja, warum sind eigentlich die Systemrelevanten so schlecht bezahlt?
Ja, ich glaube, es ist wirklich, das Skinner-Ding ist wirklich ein.
Na, nicht nur das, Faktor, sondern es ist ja auch, okay, bei einer Intensivstation gilt es nicht, aber in vielen anderen Bereichen, die halt so, ich meine, du kannst ja auch ein System, was du hast, wenn das halt so wichtig, wenn jemand so wichtig ist, systemrelevant ist, dass es ohne sie nicht geht, dann ist das hoffentlich ein Job, den fast jeder machen kann und wo man und in dem Moment, in dem fast jeder einen Job machen kann, wird er halt fast automatisch schlecht bezahlt werden, weil man halt weil es die Leute, die da sind, leicht ersetzbar macht und das ist eine furchtbare Sache. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das gut finde, aber es ist eigentlich eine logische Konsequenz des Kapitalismus. Je leichter du ersetzbar bist und und ich bin schon dafür, dass man systemrelevante Menschen leicht ersetzbar hält, macht, nicht,
mal so,
um sie schlecht zu bezahlen, sondern
Aber so ein Intensivpfleger, ne? Der ist nicht leicht zu ersetzen.
Der ist nicht leicht zu ersetzen, ja.
Das ist eine super krass anspruchsvolle Arbeit, so. Das ist super krasses Wissen, was du da haben musst.
Ja, das ist, ja, ja.
Krasses Training auch und so. Das ist schon heftig.
Wahrscheinlich sind das überhaupt mehr von diesen systemrelevanten Berufen, für die man wahrscheinlich mehr Wissen braucht, als wir so glauben.
Ja.
Und, das ist, ich habe neulich so ein Video davon gesehen, wo jemand so auf dem Feld irgendwelche Pflanzen geerntet hat, mit einem unfassbaren Tempo, wo er dann auch so und dann stand so drin, ja, low-skilled work sozusagen. Ja,
unskilled labor, sagt man.
Unskilled labor, genau. Okay, ja. Ich würde das nicht hinkriegen. Ich muss sehr lange lernen, um das auf eine Ansatzweise so gut hinzukriegen. Aber unskilled, ja, genau. Und Ich habe eine andere Doku über Corona noch gesehen.
Ja.
Sehr andere Doku, die war auch sehr gut. Und zwar war das
Plandemic, bestimmt, ne? Ja.
Genau. Das ist nämlich alles nur gefilmt. Das waren nur Schauspieler bei. Nee. und zwar ging das da. Ich gucke ja immer die YouTube-Videos von Wendover Productions. Das ist so ein YouTube-Channel, der halbwegs so Faktenvideos mit schlechten Witzen drin macht. So halt irgendwie lernst irgendwas über ein Thema, dann sind dabei ganz ein bisschen ein paar Witzchen drin. Und der hat so ein paar Videos und Podcasts darüber gemacht, über entlegene Orte. Ich glaube, über ein paar davon habe ich auch schon mal hier erzählt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie diese Insel heißt. Die weit entfernteste Insel der Welt, wo die...
So, ja, mit diesem, ja. Hm.
Wo die Meuterer von der Bounty ihre quasi bis heute leben. Und dann waren... der Michi deutet mir anders auf Klomus und dann vergisst er, den Mute-Button zu drücken. Und andere, was hat er noch so gemacht? Einer hat er gemacht über die, inzwischen echt einige, über diese Inselgruppe im Pazifik, wo das Bikini-Atoll ist, das berühmte, wo die amerikanischen Atombombentests stattgefunden haben und was jetzt einer der ersten Staaten ist, der ausgelöscht werden wird vom Klimawandel. Und über eine, die nördlichste, quasi nördlichste bewohnte, so, wo wirklich Leute leben, nicht nur irgendwie in so einer Erdölbohrstation oder sowas auf der Welt und sowas und so. Über sowas hat er alles Dokus gemacht. Und die sind ganz unterhaltsam, ne? Also, oder sind gut gemachte Dokus. Gibt's auf Nebula, so heißt der Dienst. Und der hat jetzt eine Doku gemacht über Ketchikan. Ich merke es mir nur, catch a can. Also wie Dose fangen. Das ist ein kleiner Ort in Alaska. Und das war halt, irgendwann war es ein Holzfällerort, wo Holz gefällt wurde. Und dann war es ein Fischfängerort, wo Lachse gefangen worden sind. Und alles hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist es halt ein Ort. Ich kann dein Mikro nicht anmachen. Du musst dein Mikro selber anmachen. Ich konnte dein Mikro ausmachen, aber du musst es wieder anmachen. Genau. Und jetzt ist es halt ein Ort, in dem der von Kreuzfahrtschiffen lebt. Das ist halt in Alaska irgend so ein Kaff gewesen, oder so ein Kaff. Und da kommen so und so viele 10.000, 100.000, ich glaube 1,2 Millionen waren es im Jahr 2019. Leute kommen da vorbei, machen da Tagesausflüge und dann ist halt diese gesamte Region da nur darauf ausgerichtet, diesen Leuten im Sommer, den paar Sommermonaten dann halt ein bisschen Spektakel zu liefern und ein bisschen Essen zu liefern. Und die haben halt irgendwann Anfang 2020 mitgekriegt, dieses Jahr jedoch nicht. Weil der eine hat erzählt, er hatte im Jahr 2019 hatte seine Firma 10.000 Kunden. Und im Jahr 2020 waren es 11. In total. Nicht 11.000, sondern 11. Und die haben halt diese ganze Region, der halt ohne Vorwarnung 100% der Einnahmen weggebrochen sind.
Und wie die sich damit halt schlagen und wie die damit durchkommen und so. Und dann haben sie letztes Jahr, dann haben sie wenigstens, hätte man ja denken können, wie ist denn eigentlich ein Sommer nur für uns, wo mal keine Touristen da sind? Dann war es noch ein Scheiß-Sommer, wo es nur durchgeregnet hat. Und wie die Leute halt damit umgehen und wie die damit klarkommen und wie sie halt auch, wie sie Angst vorm Winter haben, weil der Winter in Alaska, kann man sich leicht vorstellen, ist dunkel und hart. Und da viele Leute sind, und das sind USA, die ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Viele Leute, die normalerweise halt im Winter mal für ein paar Wochen irgendwo Richtung Süden fliegen, auf irgendwo, wo es warm ist und wo es hell ist, um dann ein bisschen Sonne zu tanken und ein bisschen Licht mitzunehmen. Und die sich das dann halt einfach in diesem Jahr nicht leisten können. Und wieso auch langsam so. Also nächstes Jahr muss es, 2021 muss es schon brummen, damit wir hier eine Überlebenschance haben auf Dauer. Und ja. Und ich meine, in den USA, die sind ja ganz gut mit den Impfungen dabei, das könnte ja tatsächlich noch so halbwegs hinhauen.
Stimmt, ja, die retten ihren Sommer, das kann man schon sagen, ja.
Die könnten das schaffen. Aber ob die Leute jetzt wieder anfangen, im großen Stil direkt mit Kreuzfahrtschiffen zu fahren? Ich weiß nicht.
Die sind und viele pleite gegangen, ne? Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Bisschen
massenhaft. Also ich persönlich weine der Kreuzfahrtindustrie keine Träne nach. Das ist eine der schlimmsten Umweltverpestungen, die man sich so vorstellen kann. Pleite gegangen sind, ich habe nämlich gerade neulich erst über die Ökonomie der Kreuzfahrtschiffe, die werden noch einige Jahre durchhalten. Die Kreuzfahrtindustrie ist halt eine, die es gewohnt ist, dass schlechte Zeiten da sind und die ganz massive Reserven anlegen. Und die halt, weil Wirtschaftskrisen kommen und sowas. Und dann fahren die Leute auch nicht mehr auf Kreuzfahrten. Das muss da auch irgendwie überleben und sowas. Und so eine Krise hatten die noch nicht. Aber so die größten Kreuzfahrtgesellschaften würden noch einige Jahre durchhalten in dem Zustand, in dem die jetzt sind. Und das war so, das war quasi so ein Vorvideo. Das war so ein Video, was mit diesem, also von dem gleichen Produktionsteam, das war so zum gleichen Thema. Und was die jetzt halt machen mit ihren Schiffen und wie die halt aber auch massenhaft alte Schiffe verschrotten, weil das halt sich nicht lohnt, die am Leben zu erhalten. Aber teilweise auch, wie die halt, das war auch in diesem YouTube-Video war es ganz spannend, wie die halt, die hatten halt irgendwann mal einen Tag, wo, okay, wir brauchen jetzt keine Leute mehr. Was machen wir jetzt mit den Leuten? Oh, die ganze Welt ist im Lockdown. Wir können die Leute, weil die Leute, so, die auf so einem Kreuzfahrtschiff sind, die kommen ja aus aller Welt. Und normalerweise, wenn du die nach Hause bringen würdest, würdest du denen halt ein Flugticket in die Hand drücken und sag, hier, flieg nach Hause, viel Spaß. Geht aber nicht mehr, weil keine Flugzeuge mehr geflogen sind. Also haben die angefangen, die Leute von den ganzen, haben die auf 7 oder so Schiffe hin und her geschaffelt, solange bis halt alle, die nach Europa wollen, sind auf dem Schiff und alle, die nach Südostasien wollen, sind auf dem Schiff und alle, die nach Nordamerika wollen, sind auf dem Schiff. Und dann sind die halt, haben die halt so Welttouren gemacht, wo sie dann die Leute nach und nach in allen möglichen Ländern abgesetzt haben. Um die dann halt, um die nach Hause zu kriegen. Und dann ist das passiert und dann haben sie teilweise die Schiffe verschrottet und jetzt die Schiffe, die sie noch haben, die sind halt im Großen und Ganzen in den, wie heißt die Region gleich, da um Kuba rum, mit B.
Südsee?
Mit B. Fängt mit B an.
Bahamas?
Nee. Bahamas, sind das die Bahamas?
Nee, die Bahamas sind ja nicht Kuba, oder?
Egal, also auf jeden Fall fahren diese Schiffe da rum, im Wesentlichen, also stehen im Wesentlichen rum. Und weil am Hafen liegen sie auch nicht, weil Hafengebühren sind halt unfassbar teuer. Und außerdem gibt es auf der Welt einfach nicht genügend, also die Kreuzfahrthäfen sind nicht dafür ausgelegt, dass alle diese Schiffe gleichzeitig anlegen, sondern die sind halt davon ausgelegt, dass ungefähr ein Zehntel immer anlegt und der Rest gerade irgendwo auf dem Wasser ist. Und darum haben die auch gar nicht die Kapazitäten, da diese ganzen Kreuzfahrtschiffe anlegen zu lassen. Darum sind die halt irgendwo, treiben halt mehr oder weniger rum. Und hin und wieder legt mal eins an, nimmt Lebensmittel mit und fährt die dann rum und verteilt die auf die anderen Kreuzfahrtschiffe und so. So halten die sich gerade über Wasser.
Wellermans. Wie ging nochmal dieses Wellermans Chanty?
Ich kann es nicht, ja, ich glaube, ich weiß nicht.
Ja, aber das geht ja auch um so ein Versorgungsschiff.
Ach so, okay.
Ja, das ist ja so ein Seefahrerlied, wo die auf ein Versorgungsschiff warten, dass sie halt neuen Rum und Tee und so.
Okay.
Ja, das ist geil.
Ja, ja.
La 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 la.
Kein Wunder, dass jetzt alle gerade Chanty Lieder singen. Und das war, ja, und das ist ganz spannend, das macht auch durchaus Spaß, das zu sehen, dieses. Und ja, aber diese Kreuzfahrtgesellschaften, die werden leider nicht pleite gehen, die werden leider noch, die haben noch Milliarden Rückreserven, die könnten noch 2-3 Jahre Corona, könnten die noch schaffen.
Was ich irgendwie auch überhaupt nicht gepasst kriege, ist, dass überall gerade die Aktienkurse voll abgehen. Also ich meine, du hast so diese Krise, diese Jahrhundertkrise, irgendwie die Wirtschaft liegt im Argen, irgendwie Arbeitslosigkeit in ungekannten Höhen, unfassbare Kosten, denen ja gar kein Value gegenübersteht, gar kein Wohlstandsgewinn, sondern es ist ja wirklich so Kosten, die jetzt einfach gekommen sind durch diese Krise, ne? Irgendwie, die jetzt keinen Wert schaffen. Und ein Jahr in dieser Pein und die Kurse, die Aktienkurse, ohne dass sie jetzt halt groß in die Tiefe gestürzt werden vorher, ja.
Naja, Anfang letzten Jahres sind die schon, als Corona ernst wurde, sind die Aktienkurse da.
Ja, okay.
Ich habe die im Auge gehabt, ich habe ja ein paar Aktien. Da waren da so 30-40%.
Wir sind jetzt in einem Plus von gegenüber dem vor Corona. Also wir sind jetzt in einem massiven Plus gegenüber vor Corona. Das ist unglaublich. Wo kommt das Geld her? Was geht da ab? Ich verstehe das nicht.
Also meine ich habe keine Ahnung, aber meine Theorie ist, dass zum einen wir haben diesen Aktienmarkt und den Realmarkt schon lange entkoppelt voneinander.
Ja, das sowieso, ja.
Und ich glaube, es gibt einfach, also ich glaube, es gibt teilweise auch aus gutem Grund in den USA ist halt ein Ende absehbar. Und ich glaube, darum sind die Leute relativ optimistisch gerade. Das habe ich auch gerade in den letzten Tagen, habe ich das an meinem Aktienkurs gemerkt. Oder nicht an meinem, sondern an meinem Portfolio, dass die offensichtlich alle positiv gestimmt sind. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, es gibt halt so viele arme Menschen, die halt nicht wissen sollen, wie sie überleben. Und es gibt so viele reiche Menschen, die nicht wissen sollen, schlicht und ergreifend nicht wissen sollen, wohin mit ihrem Geld. Und du musst das halt irgendwie du musst ja irgendwas mit dem Geld machen. Und darum steckst du es halt irgendwo hin. Darum steckst du es halt in irgendwelche bekloppten NFTs oder in Bitcoins oder in Aktien oder in
GameStop-Aktien.
GameStop-Aktien, das waren ja eher Leute, die kein Geld hatten. Das war ja tatsächlich.
Ja, also
bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Die haben halt ihre Stimulus-Checks haben sie da halt irgendwie reingesteckt.
Klar, es ist halt wie das ist so GameStop und ich glaube auch sehr viel von diesen Krypto-Leuten. Das sind halt an sich arme Schweine, die aber zu schlau sind, Lotto zu spielen.
Um alles in Lotto zu investieren.
Was es halt auch gibt in den USA. Also ich meine, es gibt halt so diese Leute, die wissen, ich komme in diesem Leben auf keinen grünen Zweig mehr, außer ich schaffe es mir irgendwie, ich habe sehr viel Glück und schaffe vorher alles, um dieses Glück zu haben. Und die dann halt sagen, ja, so ein Stimulus-Check, mit den $1,000 kann ich jetzt einen Teil meiner Kreditkartenschulden zurückzahlen. Oder ich kann hier hoffen, dass Krypto abgeht. Und dann habe ich vielleicht alle Kreditkartenschulden am Ende abgezahlt.
Ich habe gerade ein Interview gelesen, sehr spannend, mit Scott Galloway. Das ist ja so ein irgendwie Ökonomie-Prof, glaube ich, irgendwie.
Ja, ich gucke das, der hat auch eine YouTube-Serie und die habe ich ganz gerne geguckt. Ich weiß nicht, ob ich den Typen mag, aber er ist unterhaltsam. Ich finde ihn auch
immer ein bisschen suspicious, weil er immer so ein bisschen so Business-Guru-mäßig rüberkommt.
Ja, ja, genau.
Und das ist immer sehr unsympathisch. Aber der hat in diesem Interview echt ein paar interessante Sachen gesagt. Und unter anderem hat er gesagt, es ist halt so, wir leben in einer wahnsinnig ungleichen Gesellschaft. Also die Ungleichheit ist halt einfach on the peak gerade. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig ungleich verteilte Chancen und Vermögen und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass halt eine junge Generation und eine alte oder eine etwas ältere Generation, die haben halt einfach komplett unterschiedliche Risikopräferenzprofile. Ja, also wenn du jung bist und eigentlich, du hast einfach nichts zu verlieren, ja?
Ja.
Du sagst irgendwie, wenn du da so einen Stimulus-Checks reinbekommst, ja, dann ist das halt nicht irgendwie von, oh ja, cool, dann kann ich ja jetzt vielleicht doch irgendwie noch die nächsten 5 Jahre leben oder die nächsten 5 Monate überleben oder so, sondern sagst du halt einfach so, scheiß drauf, all in. So, ja? Weil du hast halt irgendwie, so what? Du hast halt nichts und du kannst nichts verlieren und deswegen kannst du auch einfach alles all in setzen, ja. Und dann hast du halt
dieser Stimulus-Check, der reicht für einen halben Monat Miete oder sowas. Wenn du wahrscheinlich schon 8 Monate mit deiner Miete hinterher bist.
Du hast auf der anderen Seite diese saturierten, bereits es sozusagen geschafften Leute so ab 40, irgendwie, die halt in ihrem Wohlstand leben und die haben halt, die setzen halt auf Sicherheit. Ne? Wenn die irgendwie investieren, dann gucken die halt irgendwie, was auf die lange Frist irgendwie Rendite schafft und so weiter und so fort. Die denken an die Rente. Und diese zwei unterschiedlichen Risikoprofile, die treffen halt jetzt gerade total aufeinander, weil du hast natürlich noch diese ganzen jungen Leute, die jetzt alle auch irgendwie keinen Job haben, weil sie halt auch einfach durch Corona, ne, die haben einfach viel Zeit auch, ne? Und ich glaube, das sind dann auch diese Leute, die dann halt irgendwie ihr ganzes Geld in NFTs und in
die haben dann auch Zeit, sich in so Themen reinzuarbeiten.
Genau. Und vor allem, sie müssen sich ja nicht wirklich in irgendwelche ökonomischen Theorien reinarbeiten, sondern nur in die Technik, ja? So wie installiere ich eine Wallet und an welcher Tauschbörse kriege ich irgendwie meine Bitcoin und oder wo kann ich mein NFT machen und so weiter und so fort. Also du hast halt diese Leute und die experimentieren damit rum und die spielen damit rum und das sind natürlich dann en masse ganz, ganz viel Kapital, das da so reinfließt. Und das erklärt das, fand ich ganz gut. Also das fand ich ganz spannend. Ich glaube auch, wir haben momentan, so mal allgemeiner um diese Frage von, es sind ja eben nicht nur Krypto und NFTs und so, sondern es ist halt auch, wie gesagt, der Aktienmarkt, es sind solche Sachen wie GameStop und so weiter. Und was ich mir halt denke, ist aber auch, dass und vor allem Immobilienpreise, ne? Also was du so die letzten Jahre, das ist jetzt auch vor Corona, ne? Also
ja, ja.
Was die Immobilienpreise abgegangen sind. Und was ich mir halt denke, ist halt, so, die neoklassische ökonomische Theorie, die würde jetzt einfach sagen, okay, wir haben Niedrigzinsen, ne? Wir haben einfach wahnsinnig niedrige Zinsen von der Leitbank, vom Leitzins und auch von den Banken her. Das ist doch total super. Plötzlich kann jeder und jede kann sich plötzlich einen Kredit leisten. Ja, also vorher war halt Kredit teuer, weil hohe Zinsen, das kann sich nicht jeder leisten, musst du ein großes Einkommen haben, damit du irgendwie dann Kredit machen kannst. Niedrige Zinsen ist doch total super, kann sich jeder einen Kredit leisten, weil kostet ja nichts. Ja, Geld kostet nichts.
Würde auch jeder einen Kredit bekommen?
Ist das, genau. Ist die und das ist nämlich der Unterschied. Ja, also das ist das, was die nicht sehen. Ja, ist halt sozusagen ja theoretisch, aber praktisch bekommt nicht jeder einen Kredit. Und das heißt also mit anderen Worten, wir haben eine neue Form von Klassen. Wir haben diejenigen, die Zugang haben zum Kapitalmarkt, die Kredit bekommen. Wir haben diejenigen, die zwar vielleicht in der Lage wären, Kredit auch abzuzahlen, weil halt die Zinsen so niedrig werden und so weiter, aber die halt einfach ausgeschlossen sind, die keinen Zugang haben zum Kapitalmarkt, weil sie keinen Kredit bekommen, weil keine Bank ihnen was leihen würde. Und das heißt mit anderen Worten, ja, es gibt halt Free Money for All, aber nicht eben for all, sondern nur für eine doch relativ kleine, wahrscheinlich so 10% oder sagen wir mal.
Nur für die es eigentlich gar nicht so dringend brauchen.
30-40%, genau. Nur für die Leute, die es nicht brauchen, ne?
Ja, wahrscheinlich sind schon mehr als 20-30%.
Und die können sich eigentlich mehr oder weniger eigentlich unbegrenzt Kapital besorgen und das in irgendwas reinstecken. Ja. Und ich glaube, daher kommt halt momentan diese
Und machen das ja auch. Das ist ja auch so ein Lockout-Mechanismus. Das ist ja auch so eine, ich meine, das sieht man im Tech-Markt, sieht man das sehr schön. Das ist ja halt, wenn du halt die Investition hast, dann kannst du halt Leute so gut bezahlen, dass du halt deine Konkurrenz schon damit verhinderst, dass du halt die Preise so für die Produktion so in die Höhe treibst, dass die gar keine Chance haben, darauf zu kommen. Weil so hat man ja
im Silicon Valley. Das ist ja immerhin noch ein guter, das ist ja fast noch ein gesunder Mechanismus, weil du dann sozusagen das Geld, das du dir an der Börse leist, halt auch wirklich wieder in Löhne transferierst, ja. Aber in den meisten Branchen transferierst du das ja nur wiederum in weitere Assets, ne? Also und das ist halt der Punkt. Also es gibt den Begriff, der momentan so ein bisschen viral geht, so in der Ökonomie, der nennt sich Asset Inflation oder Asset Value Inflation oder sowas, keine Ahnung.
Ja.
Der bedeutet halt, dass halt irgendwie Investitionsgüter, dass es sozusagen eine Inflation in den Investitionsgütern gibt. Ja. Also so, du hast eine Inflation, die aber nicht irgendwie sozusagen deine Brot und Butter betrifft. Ja, die Preise sind relativ stabil, aber die Preise von Investitionsgütern, die schnellen halt gerade überall in die Höhe.
Na, Krypto eben mal ganz weit vorne.
Ja, Krypto ist ein gutes Beispiel. Aber
nur mit Zahlen, mit denen man nichts anfangen kann, die Wert explodieren.
Digitale Tulpen nenne ich das jetzt immer übrigens. Das ist jetzt so meine...
Ja. Oh, da wirst du aber nicht gern gehört. Nein. Bitcoin wird noch total gut. Das wird alles total super werden. Das ist kein Ponzi-Scheme. Ich nenne es ein Ponzi-Scheme.
Funding pur.
Ich,
krieg immer als Reply sowas.
Nee, das ist das Standard-Reply. Das ist echt, oh Gott, dieses, oh. Und es sind auch solche Idioten, die wirklich so gar keine Ahnung haben.
Ja, ich meine, ey, aber sie machen halt Geld. Das kannst du ihnen nicht.
Das will ich erstmal sehen, ob die Geld machen.
Ja, also viele Leute werden den Exit nicht verstehen, das ist klar, ne? Die werden nichts machen, aber
Also es gibt Leute, die damit Geld machen, das ist gar keine Frage, aber also ehrlich, ein System, in das im Betrieb unfassbar viel Geld kostet durch die Stromkosten und die Ressourcenkosten und nicht wirklich was produziert, zumindest kann ich davon noch nicht mehr sehen. Wie sollen da am Ende Leute Geld bei verdienen? Außer eben die Leute, die schlau genug sind, den anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ist halt ein Ponzi-Scheme, ne?
Ein ganz
klassisches Multi-Level-Marketing-Scheme.
Ja. Und ich meine, bei Tether, hier dem Standard, die sind ja gestern an die Börse gegangen und haben erstmal 2 Milliarden Tether gedruckt. 2 Milliarden reingedrückt in den Markt.
Warum nicht Trillionen?
Warum nicht Trillionen?
Ich meine, why not go big? Ja.
und das ist ja die Theorie dahinter, ist ja, das hat ja auch alles jemand gekauft und hat ja dafür Dollar gekauft und sowas. Und aber ich bezweifle ein bisschen, dass da gestern Leute im Wert von 2 Milliarden Dollar Geld reingesteckt haben. Und das nächste ist ja, dass ja auch so diese deine Tesla, da liegt ja immer für jeden Tesla, den du gekauft hast, liegt ja irgendwo ein Dollar und dann kriegst du ja, wenn du wiederkommst, kriegst du ja einen Dollar wieder zurück. Aber wenn du mir mal die Geschäftsbedingungen von Tesla anguckst, du kannst ihnen jederzeit Geld geben, aber du kriegst dein Geld nicht wieder raus. Du hast gigantische Bearbeitungsgebühren und du darfst sowieso, ich glaube, du darfst ab 100.000 Dollar auszahlen. Darunter geben die dir einfach kein Geld wieder. Das steht in deren Geschäftsbedingungen drin. Das ist, wenn du ein System hast, wo du nur Geld reinstecken kannst und dann gesagt kriegst, da kriegst du bestimmt irgendwann mal ganz viel Geld raus, aber dein Geld eigentlich nicht wieder rausbekommst.
Das nennt man in der Biologie, nennt man das semipermeable Membran.
Ja, und du hast halt irgendwie Bearbeitungsgebühren, wenn du es dann über die 100.000, dann hast du mindestens 10.000 Dollar Bearbeitungsgebühren oder 2%, was immer mehr ist. Oder ich weiß, also so in der Richtung. Die machen sich so die Taschen voll.
Also ich glaube, wir sehen momentan eine Blase, die nicht einfach eine Immobilienblase ist oder irgendwie eine sonstige, es ist eine Blase on all levels gerade, was wir gerade sehen. Ja. Und eine Blase ist, also es ist irgendwie, es ist absurd und Also das ist das Interessante. Also wenn du halt irgendwie Geld hast, ja, dann ist Geld, also dann bist du plötzlich nicht mehr, ich sag mal so, ne, es ist, Geld ist nicht mehr so ein lineares Kontinuum, ne? Du hast wenig Geld, dann hast du ein bisschen mehr Geld, dann hast du irgendwie mehr Geld, irgendwie hast viel Geld und so. Also so eine lineare Steigerung, sondern es ist eher so, ja, du hast entweder kein Geld oder du hast halt unendlich Geld. Es gibt diese zwei Zustände, ja. Also wenn du Geld hast, ja, dann ist praktisch jegliche Form von neuem Geld praktisch nur noch eine Frage von reinem Willen.
Also, das ist, mein Vater hat irgendwann mal gesagt so schön, die erste Million ist immer die schwerste.
Ja, genau. Das ist so ein, das ist und, so ein Spruch, und das stimmt auch, aber ich glaube, das stimmt selten mehr als heute. Ja, also wenn du eine Million hast, kannst du dir eine Milliarde leihen. Ja, so.
Das ist, ja, klar, das ist
Und dann kannst du das investieren und dann hast du irgendwie, wenn du es klug investiert hast, hast du halt 100 Milliarden oder so. Es ist nur noch Fantasiesummen irgendwie ab einem bestimmten Punkt. So.
Ja, das ist tatsächlich was, da ist tatsächlich eine Menge dran. Das ist,
Ja. Und während halt sozusagen die meisten Haushalte irgendwie ihr Geld abzählen müssen an der Supermarktkasse für den täglichen Bedarf, ja, ist halt irgendwie so in diesem Finanzbereich, ist halt so eine Null hinten dran, mehr oder weniger, das ist dann halt so, ja, gucken wir mal.
So. Ja, das ist ja auch, ich meine.
Muss ich nochmal mit meiner Bank telefonieren dafür, das ist, kostet einen Anruf, so.
Kennst du dieses Spiel Cookie Clicker? Oder, ich glaube Cookie Clicker hieß es, auf jeden Fall findet man, wenn man nach Cookie Clicker googelt. Das ist so ein Spiel, wo du Cookies produzierst. Und du klickst halt also einmal.
Cookies oder was?
Nee, so auf Bildschirm. Das ist halt ein Spiel. Du siehst halt auf Bildschirm, du klickst irgendwo hin und dann siehst du, dann kommt ein Cookie raus. Und dann verkaufst du die Cookies und dann kriegst du dafür Geld. Und für das Geld kannst du dir eine Oma engagieren, die für dich Cookies backt. Und dann brauchst du nicht mehr, also am besten backst du, klickst du immer noch, aber okay, die.
Ich verstehe, ich kenne das Spielprinzip, ja.
Und irgendwann hast du halt Fabriken, die dann pro Sekunde so und so viele Milliarden. Aber das ist halt, egal
wie lange. Ich kenne das mit Paperclip Maximizer, das ist ganz lustig.
Ja, da war es ja noch so dieses, dass du dann irgendwann die AI entwickelst, die gesamte Erde in Paperclips umwandelt.
Genau, das war das Gedankenexperiment von Nick Bostrom und das wurde dann sozusagen in so einem Spiel umgesetzt, dann mehr oder weniger, ja.
Also dieses Cookie-Clicker, das sieht echt nett aus und gerade jetzt so im Homeoffice, wenn ihr jetzt im Homeoffice seid und kein Chef über die Schulter gucken kann, dann ist das was man immer gut nehmen, wobei, wenn es einem egal ist, dann spielt man wahrscheinlich irgendwas. Das ist eher so ein Spiel, was man im Tab spielen kann und hin und wieder mal zwischendurch noch mal ein bisschen rumklicken und ansonsten läuft es selber vor sich hin. Aber das ist halt so dieser noch eine Null-Mechanismus. Da kriegt man das mal mit, dass man halt so am Anfang denkt man sich, oh, wenn ich 100 Kekse pro Sekunde produzieren kann, dann bin ich reich. Und irgendwann produzierst du halt 100 Millionen Kekse pro Sekunde. Aber es ist immer noch nicht genug, weil da hinten gibt's noch die Maschine, die 1 Milliarde Kekse pro Sekunde produzieren kann. Und die brauche ich jetzt und sowas. Und es ist so. Und ich glaube, so ähnlich ist das. Ich glaube, unser Zahlensystem ist auch einfach nicht dafür geeignet, um diese Zahlen darzustellen, um die uns irgendwie, ich hab das irgendwann mal, es gibt von Tom Scott, das ist auch so ein YouTuber, gibt so ein Video darüber, wie der probiert quasi Geld zu veranschaulichen. Und
das mit den Reiskörnern?
Nee, nicht das mit den, genau, das mit den Reiskörnern, das Beispiel hat er auch, aber das mit den Reiskörnern, das ist ja auf Volumen. Das geht ja dann wieder in jede Richtung.
Wo er dann, was der hat gemacht, Jeff Bezos Vermögen dann zeigt.
Genau. So, das sind hier, das sind 100.000 Reiskörner und dann halt das.
Bei ein Reiskorn ist halt schon 100.000 Dollar, ne?
Genau. Das ist so. Schon. Wenn du 3 Reiskörner hast, dann hast du es eigentlich schon, dann bist du schon im Westen schon sehr reich. Der hat das noch anders gemacht, nämlich der hat gesagt, okay, die Dicke eines Geldscheins, also wenn du eine Dollarnote nimmst und die dann quasi einfach so einen Stapel Dollarnoten hintereinander packst, dann macht er so, ja, das ist so, das hier ist das ungefähr, was man in einem Monat verdient und das ist, also so irgendwie ein paar Finger breit und das ist was ein Studium in den USA kostet und das ist, was ein Haus kostet und dann läuft er halt schon mal ein paar Meter und so und dann irgendwann sagt er, ja, und das hier sind 10 Millionen oder sowas und dann läuft er bis zum Ende des Parkplätzes und dann sagt, und jetzt sagen wir mal, was eine Milliarde ist. Und dann steigt er in ein Auto und fährt los. und fährt und fährt. Und dieses Video dauert irgendwie 40 Minuten. Und er fährt und fährt und fährt. Und am Ende steigt er aus und sagt, ja, und jetzt sind wir ungefähr entweder bei den tatsächlich 72 Milliarden von Jeff Bezos oder auch nur eine Milliarde. Und du kannst dich halt daneben sitzen und kannst gucken, wie dieser Typ halt Auto fährt und dir dabei deine Gedanken darüber machen.
Es gibt ja auch so schöne,
Wie viel fucking Geld das eigentlich ist.
Es gibt auch schöne Visualisierungen, die da so mit Scrollen arbeiten, ne? Irgendwie, kennst du das?
Genau.
Irgendwie, ja. Wo dann halt so bestimmte Zahlen ins Verhältnis gesetzt werden, wo du halt so irgendwie siehst, so, okay, hier sind so 100.000, alles klar, eine Million.
Und dir vor, ich scroll jetzt
hier ist eine Milliarde, okay, das ist schon ganz schön krass, okay. Moment mal, was? Moment, es geht immer noch weiter. Okay, was? Okay, das war. Moment, nee, ist immer noch nicht. Aber jetzt. Warte.
Jetzt müsste ich doch bei der Hälfte sein.
Ich bin jetzt bei einem Hundertstel. So, und jetzt ist eine Milliarde, alles klar. Und ja. jetzt kommt das. Das Vermögen von
Ja, und irgendwann weiß man dann, okay, also am Anfang nimmt man sich ja noch vor, das muss doch zu schaffen sein. Genau. Das durchzuscrollen und dann irgendwann, okay, nee, no way. No way.
Aber nach der Milliarde, wo du dann sozusagen schon dich einen Wolf gescrollt hast, ja, kommt dann irgendwann das Vermögen dann von Jeff Bezos und dann bist du halt, okay, dann warst du okay. Never ever, ja. Also
ja, das ist das Mathematische, diese Mathematik mit diesen Nullen, das macht es so unfassbar leicht.
Ja, das ist halt auch exponentielles Wachstum und das muss man halt sehen. Natürlich, also jedes prozentuale Wachstum ist exponentiell. So.
Ja.
Und das ist im Endeffekt so dieses, was man so in der Schule mal irgendwann mit dem Zins und Zinseszins gelernt hat, ne?
Irgendwann läuft die Scheiße von alleine.
Genau. Und wir sehen es halt momentan halt ständig mit Corona, ne? Also wir kriegen ja so ein Gefühl dafür. Aber im Endeffekt ist jegliche Form von Finanzialisierung ist halt eine exponentielle Funktion. Garantierter Zinssatz ist immer eine exponentielle Funktion. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und wenn du nur 1% fucking 1% für dein Geld kriegst, ist es eine exponentielle Funktion. Ist dann halt natürlich die Frage, wie lange es dauert, bis sich das verdoppelt, aber es ist halt, es hat
alles eine Verdoppelung. Das ist nicht die Frage, weil halt für den einen ist Verdoppelung immer noch sehr, sehr wenig Geld und für den anderen ist halt, und wenn es sich nicht verdoppelt, also dann reicht halt das 1% Wachstum aus und die Verdoppelung halt nach 30 Jahren oder weiß der Teufel was, immer noch aus, damit er nie wieder arbeiten muss. Das ist das ist halt alles. Die Verdoppelung ist für beide genauso lang, aber es ist halt, was macht die Verdoppelung aus? Ja. Das ist
ein Euro verdoppelt ist dasselbe, ist dieselbe Kurve wie 100 Millionen verdoppelt, ja. Genau. Ja. Und genau, das ist und das ist so schwer zu verstehen, ne? Und
Verdoppelung ist halt auch exponentiell.
Eben genau. Verdoppelung ist und der Punkt ist, was ich sagen will, ist du bist im Endeffekt, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Namen, den Faden verloren.
Ich kann ja nochmal zum exponentiellen Wachstum. Es gibt ja diese schöne Legende von irgendjemandem, irgendwie ein indischer weiser Mann, sage ich jetzt mal, der irgendwie.
Mit dem Schachbrett, ne?
Ja, mit dem Schachbrett und der halt sagt, was hättest du gerne? Und er hat gesagt, ich hätte gern ein Reisschach aufs erste Schachfeld und dann für jedes Schachfeld eine Verdoppelung der Reismenge. Und der Maharaja oder wer auch immer sagt, haha, natürlich sollst du haben, du Trottel. Und wieder. Mathematiker oder jeder Informatiker weiß, 2 hoch 64 ist eine verdammt große Zahl.
Ja.
Das ist halt, überschreitet halt locker die Jahresreisproduktion der Welt oder irgendwie sowas, auch heute oder sowas. Also es ist halt einfach eine gigantisch große Zahl, die halt mit 64 Schachfeldern abgedeckt wird.
Es gibt auch ein anderes Gedankenexperiment, das da immer ganz gerne benutzt wird. Es ist die Frage mit den Seerosen. Ne? Du hast halt eine exponentielle Zunahme von Seerosen, sagen wir mal so, die verdoppeln sich jeden Tag. Du hast halt am ersten Tag eine Seerose, am zweiten Tag hast du 2 Seerosen, dann hast du 4 Seerosen und so weiter und so fort. Und das heißt mit anderen Worten, der See mit den Seerosen, der wird halt immer weiter zuwachsen, ja. Und die Frage ist dann halt, okay, du hast jetzt sozusagen, der Teich ist jetzt halb voll mit Seerosen. Wann ist der Teich voll?
Und ist halb voll nach 30 Tagen und wann ist der Teich? Wann wird der Teich voll
sein? Genau, nach 30 Tagen ist er halb voll, genau, und wann ist er ganz voll? Und dann sagen halt ganz viele, ja, keine Ahnung, nochmal irgendwie 60, nochmal 30 Tage oder sowas, ne? Irgendwie, weil sie halt linear denken. Aber natürlich ist die Antwort einfach morgen.
weil er verdoppelt sich
jeden Tag. So.
Genau.
Und das ist halt so, was halt das immer so sehr schwierig macht für Leute, also exponentielles Wachstum zu verstehen.
Auch egal. Ja, das finde ich auch, das hat ja auch der von Schleswig-Holstein, dieser Ministerpräsident hat ja auch gesagt, naja, das können wir ja erstmal aufmachen, wir sind ja schließlich noch nicht im wirklich schlimmen exponentiellen Wachstum.
Ja. Und da wo man dann diese auch wunderschöne Grafik, finde ich, irgendwie,
ja.
wo so eine exponentielle Kurve gemacht ist, wo jede exponentielle Kurve fängt ja erstmal flach an, ne? Und dann hat sie halt irgendwann ihren Hockeystick. Und die war dann aufgeteilt in drei Bereiche sozusagen, ja. Und irgendwie Politiker sehen halt irgendwie am Anfang so, wo das Wachstum sehr langsam ist, sagen sie halt so, kein Wachstum at all, ja, irgendwie, und im Mittelteil sagen sie, ja, okay, hier gibt es lineares Wachstum und dann wo sozusagen der Hockeystick halt ganz hoch schnellt, sagen sie, okay, jetzt haben wir exponentielles Wachstum, und dann dagegen sozusagen dieselbe Kurve von Wissenschaftlern betrachtet, exponentielles Wachstum.
Genau. Und das ist halt das, was wir gerade mit Corona haben. Und das finde ich halt das Krasse, dass halt die Zahlen steigen ja nicht schnell. Es ist ja nicht so, dass sich jeden Tag verdoppelt oder irgendwie sowas. Es ist ja nicht so, sondern die Zahlen sind ja immer nur ein bisschen schlimmer als gestern. Schon eigentlich, also definitiv mehr schlimmer, als man sich haben wollte. Aber sie sind ja
gerade heute irgendwie fast 30.000 Infektionen.
Die Inzidenz ist jetzt irgendwie bei 160 oder sowas.
155 oder sowas, ja.
Also es ist halt nicht so, es sieht halt nicht aus wie eine Explosion. Es ist halt nicht so, dass es gestern waren es 10, heute sind es schon 100.000, sondern es ist halt, ja, das ist halt immer noch so ein Wachstum, was halt.
Die Explosion ist halt, wenn wir von 600 auf 1.200 gehen. In einer Woche. Und das ist dann die Explosion.
Ja, genau. Und aber wir sind trotzdem auf dem Weg dahin, auch wenn er vielleicht gar nicht so hoch ist, ist halt, wenn er halt, also das Einzige, was man halt vielleicht argumentieren könnte, ist halt, dass man sagt, naja, solange er halt nur knapp über 1 ist, hat man bisschen mehr Runway, um die Situation abzuändern. Aber wir sind jetzt in einer Situation, wo wir seit, ich weiß nicht, seit einem Monat sich inzwischen alle einig sind, dass jetzt dringend mal was passieren muss und trotzdem nichts passiert. Also
wir sind jetzt eigentlich relativ stabil auf 1,1 R, oder? Also so 10% Wachstum.
Pro Tag oder pro Woche?
Ich glaube, es ist immer 7 Tage R, den man berechnet. Okay. Ne?
Ich glaube, dann sind sogar mehr. Ich glaube, in einer Woche sind das mehr als 10% Wachstum, die wir gerade haben. Deutlich mehr.
Das sind ja 7 Tage gemittelt auf den Tageswert. Ne? Genau, es sind sozusagen,
ich glaube, wir haben
über sieben Tage gemittelt auf den, aber pro Tag. Also es sind pro Tag 10%. Ja.
Das müsste ja eigentlich.
Das ist der 7 Tage R, ist halt nicht irgendwie 7 Tage, sozusagen der R-Wert für 7 Tage, sondern der Tages-R-Wert auf 7 Tage gemittelt.
7 Tage R-Wert. Aktuell bei 1,11. Stand 14. April, ja. Hast du sehr gut getippt. Ein Sternchen.
Kannst dir ein Impfsternchen holen. Endlich ein Impfsternchen. Darf ich jetzt eine Impfung haben?
Nein. Mein Vater wurde Dienstag geimpft.
Meine Mutter ist geimpft.
Meine Mutter ist auch schon geimpft. Meine Tante kommt Freitag.
Das ist sehr gut. Das fühlt sich
langsam, so wäre ich auch gerne mal dran. Aber ja, die harten, ich kann es im Zweifelsfall hoffentlich besser ab als die noch im Zweifelsfall.
Wieso hatten die Nebenwirkungen?
Ach so, bei der Impfung, nee. Also meine Mutter hatte gar nichts.
Meine Mutter auch nicht. Es hat mich ein bisschen suspicious gemacht, ne? Weil sie wirklich, sie hatte AstraZeneca
gekriegt.
Sie hatte AstraZeneca und sie hatte praktisch überhaupt nichts, gar keine Nebenwirkung, gar nichts. Und ich dachte mir so, vielleicht haben die ihr nur Salzwasserlösung gespritzt oder so.
Falschen Chip. Ein Pentium statt einem Armchip.
Nein. Ich habe mir dann sofort so mafiöse Strukturen ausgedacht mit irgendwelchen korrupten Doktoren, die dann halt unter der Hand Impfdosen für viel Geld verkaufen und dann halt irgendwie so dann nur noch so Kochsalzlösung verspritzen.
Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wo das passiert.
Ich bin mir sicher, das passiert irgendwo.
Das passiert auf jeden Fall. Ja, das passiert auf jeden Fall irgendwo. Das ist. Oh Mann. Ja, das ist. Also, das ist sowas, was ich habe neulich auch ein Zitat, das war mir vorher auch nicht bewusst. Man hört ja immer so diese 85%, ja, AstraZeneca hat ja nur 86% und das hat 96% und sowas. Und das ist halt, aber es bedeutet nicht, also dass es nur in 86% aller Fälle wirkt, sondern alle diese Impfstoffe machen es praktisch unmöglich, dass ihr noch einen schweren Verlauf habt.
Ja.
Und es kann halt sein, dass ihr noch einen leichten Verlauf habt.
Ja.
Aber
es sind Symptome, also Leute, die überhaupt Symptome haben. Das ist halt der
genau.
Das ist das, was genau gemessen wird.
Aber das heißt, eben wo vorher die zwar geringer oder je nachdem wie viel Vorerkrankung und wie schlecht ihr aufgestellt seid, eine hohe, aber sagen wir jetzt mal so, wenn ihr so ungefähr in unserem eine relativ geringe Chance habt, davon zu sterben und eine moderate Chance, langfristige Schäden davon zu haben, das ist mit der Impfung, ihr werdet nicht dran sterben mehr.
Ja.
Und,
Ich habe wirklich Schiss vom schweren Verlauf und ich werde, glaube ich, wirklich, 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 wirklich wahnsinnig erleichtert sein, wenn ich eine Impfung habe.
Alter, oh Gott,
ich habe meine Mutter begleitet ins Impfzentrum, ne? Irgendwie, ich war in Hannover. Ich bin auch extra länger geblieben über Ostern, dass ich meine Mutter ins Impfzentrum begleiten kann. Und als ich da war, ich habe auch echt geheult. Ich habe wirklich geheult, weil ich gedacht habe, also Gabriel Joran hat da ja so einen schönen Text ich glaube, über Medien auch geschrieben, was diese Impfzentren, er arbeitet da ja irgendwie als Helfer.
Ja, und lohnt sich, ihm zu folgen. Das
ja, er ist sowieso ein toller Twitterer, auch sehr lustig und so, und den kann man auf jeden Fall machen. Und was dieser Ort für Hoffnung birgt, ne? Und das ist natürlich, es ist natürlich erstmal irgendwie total kontraintuitiv. Das ist halt diese Impfzentren sind große Hallen, wo alles nach Schema F sortiert ist, wo alles irgendwie durchorganisiert ist,
hoffentlich
bis ins Effizienteste. Und nee, ist auch durchaus,
ja,
auch,
ja,
das ist auch durchaus so. Auch in Hannover habe ich das erfahren, ne? Also wirklich, du kommst halt irgendwie so, du wirst halt irgendwie durchgeleitet. Du kommst zum ersten Schalter, die sagen dir, wo es zum nächsten Schalter geht. Ich meine, wir kennen alle, oder jedenfalls diejenigen, die mal in die USA eingereist sind, ja, irgendwie die, wie die TSA das halt macht, irgendwie die Border Control da von den USA. Weißt du, du musst nicht nachdenken. Du kommst einfach zu Leuten, die sagen dir, was du zu tun hast. Und wenn du das machst, dann kommst du da irgendwie reibungslos durch und zwar relativ schnell, obwohl die halt echt viele Leute abfertigen. Das ist einfach wahnsinnig Effizienz, dieses System. Und so ungefähr funktioniert das halt irgendwie in diesen Impfzentren. Das ist wirklich gut durchorganisiert und auch in seiner, sag ich mal, ziemlich kalte Rationalität, die man da irgendwie so hat. Aber auf der anderen Ebene sieht man einfach irgendwie ganz viele Leute, die dort ja engagiert arbeiten, die halt wirklich ganz effektiv mit jeder Handlung, die sie tun, diese Pandemie ein Stück näher zu ihrem fucking Ende bringt. Ja? jedes einzelne Blatt, das sie einem in die Hand drücken, jede Zeile, die sie durchchecken von deinen Unterlagen, ob du alles da hast, jeder Blick auf deinen Impfpass, jedes Wort, das sie zu dir sprechen, tötet Corona. Es tötet Corona. Und das spürt man in diesem Ort. Hier wird Corona getötet. Hier wird diesem Albtraum am Ende gesetzt.
Sehr schön.
Und das ist,
oh Gott.
Und da musste ich wirklich
das
weinen.
Das muss das Paradies sein.
Ich musste wirklich weinen, weil es ist ein Ort der Hoffnung. Es ist ein Ort der Hoffnung, weil hier passiert das Ende von diesem fucking Albtraum.
Ja, es gibt auch so eine möglicherweise gute Nachricht, was das Ganze angeht, über die Impfung hinaus. Es gibt möglicherweise irgendein Asthma-Medikament, was jetzt gerade getestet wurde. Ich hoffe, ich erzähle keinen Bullshit. Und hängt mal die Hoffnung noch nicht zu hoch. Ich will jetzt hier kein irgendwie sein, der irgendwie so irgendwie irgendwelche Wunderheilungsmittel oder sowas verbreitet. Aber es sieht alles gut aus. Das ist gerade in einer Studie getestet worden. Die Studie wird jetzt
Astrocoloquin oder wie das? Nee.
Genau, das hat auch schon Trump empfohlen. irgend so ein Asthma-Medikament. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen, weil das halt gerade so in vielen Anti-Vaxxer-Kreisen und sowas rumgereicht wird. So, ja, das gibt's doch, das kann doch alles machen, warum noch kann ich mehr impfen und so diese ganzen Sachen halt. Und es ist halt ein Medikament, was, wenn alles gut läuft, so wie es aussieht, und sich die Ergebnisse der Studie bestätigen, das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, um 90% reduzieren. Und es ist halt ein Medikament, was, wenn ich das richtig verstanden habe, man wohl auch nach Symptombeginn noch also es ist jetzt nicht so irgendwas, was man prophylaktisch nehmen muss und die ganze Zeit, sondern es ist halt, du hast Symptome, hier nimm mal dieses Medikament, und damit erhöhen sich deine Chancen dramatisch, keinen schweren Verlauf zu haben.
Ich habe es auch gelesen, ein fucking Asthma-Spray, ey. Ich meine,
okay. Ja. Und aufgefallen ist es halt dadurch, dass halt ein paar Ärzte gesehen haben, dass einige ihrer Asthma-Patienten, bei denen man ja nun vermuten würde, dass es denen eher dramatisch schlechter geht als so der Normalbevölkerung, dass es denen extrem, dass die quasi komplikationsfrei durch diese Krankheit durchgekommen sind. Und das ist vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht wird es ja doch gut ausgehen.
Vielleicht ist es ja wirklich so ein bisschen so diese Steinschleuder, die Goliath zu Fall bringt, ne? Irgendwie so dieser Lucky Punch irgendwie.
Was wir auf jeden Fall sagen können, die Politik wird uns nicht gerettet haben.
Nee,
die hat im Wesentlichen nicht. Die hat am Anfang daneben gestanden und gar nichts gemacht. Und dann hat sie irgendwann mal festgestellt, dass alle von ihr warten, dass sie mit den Armen wedelt. Dann hat sie halt ein bisschen mit den Armen gewedelt und weiter darüber hinaus nichts gemacht.
Aber Max, ganz kurz, wir haben ja noch eine andere Hoffnung. Du kannst ja mal ein bisschen einführen. Die Luca-App.
Stimmt, die Luca-App.
Erzähl mal ich.
Ach, jetzt muss ich anfangen zu erzählen. Die Luca-App, okay. Naja, ihr wisst alle, ich meine, ihr seid alle auf Twitter, ihr wisst, die Luca-App ist das heiße Ding, was man gerade braucht, wenn man vorne dabei sein will, hat schon der Smudo gesagt. Smudo, liebe Leute, das war Ende der 90er, war das mal Mitte der 90er, war das mal so ein Hip-Hopper. Und der ist jetzt halt genau im richtigen Alter, um von Bürgermeisteramt zu Bürgermeisteramt und von Landesparlament zu Landesparlament zu reisen und zu sagen, hey, Smudo ist da von Fanta 4, kauf mal meinen Scheiß hier. Und ja, also die Luca-App ist eigentlich was total Naheliegendes. Nämlich letztes Jahr, als es noch Cafés gab, die offen hatten, und man musste sich halt immer diesen dummen Zettel eintragen. Und teilweise ging das halt schon digital, aber die haben halt, selbst wenn man jeden Tag in dasselbe Café gegangen ist und sich seinen Kaffee geholt hat und sich registrieren lassen musste, musste man halt immer alle Daten von Grund auf neu ausfüllen.
was relativ schnell zu so einer dämlichen Fatigue führt. Und da ist natürlich der Gedanke dann relativ nahe, ja, warum kann ich denn nicht einfach irgendwie per Cookie oder in so einer App mir meine Daten einmal speichern und dann scanne ich halt so einen dummen QR-Code und dann werden halt meine Daten übertragen und dann sind sie dann gespeichert. Genau das haben die halt gemacht mit dieser Luca-App. Das heißt, die macht halt dieses Tracking für euch und ist dadurch ziemlich gut kompatibel mit diesen ganzen Gesetzen. Außer, dass ich inzwischen gelernt habe, dass schon immer Bedingung war, dass diese Zettel nicht, du musst wieder dein Mikro einschalten, dass schon immer Bedingung war, dass die nicht digital geführt worden werden durften, diese Listen, sondern nur schriftlich. Ich habe nämlich jetzt mit jemandem mich unterhalten vor ein paar Tagen, der mehrfach so eine Nachverfolgungslisten irgendwie dann an die Gesundheitsämter übermitteln musste und was das dann halt für ein Pain in the Ass war, dann diese ganzen Zettel für den Tag rauszugraben. Das war ein größerer Veranstaltungsort. Wer hat wo gesessen? Wer hat da im Umkreis gesessen? Die Leute raussuchen, das alles rausfiltern. Ich meine, irgendwann haben wir die ganze Scheiße noch eingescannt. Dann hat man eine PDF-Suche, weil das einmal alles durch OCR'd worden ist. Genau, und das kann man jetzt halt mit dieser Luca-App machen, die dann für ein Schweinegeld oder für ziemlich viel Geld an die entsprechenden, an die ganzen Ämter verkauft wird.
An die Bundesländer vor allem.
An die Bundesländer.
Die kaufen das, ne?
Ja. Genau. Und halt nicht an die nicht an die Locations selbst, sondern an die Bundesländer. Und da ist jetzt der Shitstorm schön am Abgehen, weil zum einen, es ist halt so eine Lösung, das ist so Kapitalismus, wie er nicht sein sollte. Du hast halt irgendwie so ein Problem, du hast halt so ein Rechte-Regelwerk und das halt scheiße ist, nämlich diese Sammlung von Adressdaten und von persönlichen Daten war halt nie notwendig eigentlich in einer modernen Gesellschaft, sondern es ist nur notwendig, weil unsere Gesundheitsämter so komplett veraltet sind und die Gesetzgebung so komplett veraltet ist. Und eigentlich ist ein Wunder, dass man nicht seine Faxnummer noch angeben musste. Wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, dass nicht jeder einen Fax hat, sondern nur 80% der Bevölkerung ein Faxgerät standardmäßig benutzen, um Netflix zu schauen. Und
ich guck Netflix nur per Fax. Ich hab mein Fax-Abo. jeder Frame wird dann immer so gefaxt.
Genau.
Das ist halt langsamer, aber hey.
Und die Titelmelodie ist halt immer das Fax. Aber
so kann ich wenigstens den Untertitel folgen.
Genau. Und zurückspulen ist, dass man einfach nochmal ein paar Blätter aufsammelt. Und
das wäre so ein Fax-Abo für Netflix, das wäre der Hammer. Das wäre Peak Deutschland.
Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nächstes Jahr von RTL kommt. Also das würde mich nicht überraschen. Endlich mal ein innovatives Produkt, was wirklich. So, und ja, es ist halt so ein analoger Prozess. Und wer hat das irgendwann mal so schön gesagt, wenn man einen Scheißprozess hat und ihn digitalisiert, hat man halt einen digitalisierten Scheißprozess. Die Luca-App ist die Personifizierung eines digitalen Scheißprozesses, weil halt alles andere daran genauso scheiße ist, wie es von vorher immer war. Und dann ging halt ein Shitstorm über sie her aus der Datenschutzebene, was halt eine Richtung ist, aus der ich es jetzt überhaupt nicht verstehe. Also, ich meine, es ist, oder, nee, ich verstehe es nicht, sondern ich weiß natürlich, woher das kommt, weil Datenschutz ist immer ein gutes Thema, was halt immer ein schönes Aufregerthema ist. Aber das, ja.
Es gab auch, sag ich mal, ich fand auch durchaus nachvollziehbare Datensicherheitsargumente. Also nicht nur Datenschutz, sondern auch Datensicherheit. Ne? Irgendwie, die haben auch viel Scheiße gebaut, irgendwie mit irgendwelchen Schlüsseln.
Bauen dann immer noch viel Scheiße.
Das wird
ja nicht besser.
It's a gift that keeps on giving. Ja, also die sind wirklich, kann man sagen, desorganisiert. Die sind einfach wahnsinnig schlecht in dem, was sie tun. Ich glaube, es ist kein Vorsatz dahinter. Die sind einfach nicht wahnsinnig erfahren und nicht wahnsinnig sorgfältig. Und ich, aber das ist, glaube ich, auch nicht normal. Es ist auch relativ normal. Ich kenne auch eine Freundin, die ist Anwältin so für Datenschutz und so. Und die erzählt halt auch mal so, diese Startups, ne? Also das ist relativ normal für Startups, die sind einfach wahnsinnig schlecht in solchen Dingen.
Ja, aber ich meine so, also dann haben sie irgendwann halt nach langem Hickhack haben sie dann angefangen, einen Teil ihrer Apps dann sozusagen zu den Quellcode öffentlich zu machen.
Das war so eine große Forderung, genau, irgendwie das.
Das war so eine große Forderung und dann haben sie ihr so wenig, wie es irgendwie machbar ist, sind sie ihr nachgekommen. Und
haben dann auch noch die Lizenzen gebrochen, weil sie selber...
Ja, genau. Und das Erste war halt, wir haben halt die Android... Ich habe so gedacht, naja, was soll in dieser Android-App, was ist da schon drin? Das sind, wie gesagt, das sind drei Formulare. Du trägst da irgendwie deinen Namen ein, dann ist da ein QR-Code-Leser drin und ein bisschen hübsche UI. Da wird nichts drin sein. Und dann fängt das damit an, dass die Lizenz, unter der die das veröffentlicht haben, eine Unverschämtheit war. Man durfte theoretisch quasi, man durfte den Code nicht mehr kompilieren, man durfte ihn nicht kommerziell verbreiten, was sozusagen, oder überhaupt verbreiten, was halt dazu geführt hat, dass man auch theoretisch keine Schnipsel auf Twitter zeigen könnte. So, das war das Erste, das haben sie dann irgendwie mal auf die Reihe gekriegt. Dann fiel irgendjemand auf, ja, Moment mal, die verwenden da einen ohne Ende Open-Source-Quellcode oder an einigen Stellen und haben die Lizenzen daraus gelöscht. Und das ist halt... Das sind halt viele Sachen sind dabei, die halt, wo halt sind, ja, du darfst diesen Quellcode verwenden, wie du willst und wofür ihn willst. Einzige Bedingung, lösch diesen Hinweis nicht. Ah, ich lösch mal diesen Hinweis. Die ist wirklich, die haben das Einzige damit gemacht, was man nicht machen durfte mit diesem Code.
Ja.
So, und das von jemanden wie Smudo, der halt im normalen
Leben
ein Urheberrechtsmaximalist ist.
Aber jetzt glaubt man nicht, dass Smudo damit irgendwas zu tun hat. Ich glaube nicht, dass.
Naja, aber wenn dein Hauptinvestor ist und du halt, der halt für dich auf die Straße gehen soll, dann sollte man vielleicht, also klar, der hat das nicht selber gelöscht. Aber es ist halt.
Ja, und
es ist halt so, oh, ich habe hier diese geladene Knarre, mal gucken, was passiert, wenn ich die auf meinen Fuß richte und jetzt, ich glaube, jetzt drücke ich mal ab.
Voll im Glauben, dass man damit durchkommt, dass man sagt, ach so, jetzt merkt ja keiner. Also ich muss sagen, ich finde diese ganze Luca-Geschichte in gewisser Hinsicht auch ein bisschen amüsant, ne, weil es halt wirklich,
wir kriegen was für unser Geld, das muss man echt sagen.
Das ist wirklich unterhaltsam.
dann halt das nächste, die iOS-App habe ich mir angeguckt, über die, damals über die Corona-App habe ich ja so gesagt, naja, ist jetzt nicht das Allergeilste, was ich hier, aber ist schon okay. Das hier ist halt so richtig so Anfängercode. Das ist so, ja, das ist, der App sieht man deutlich an, dass die von Leuten gemacht wurden. Das mag alles, das wird bestimmt alles funktionieren, aber eine gut wartbare App wird da definitiv nicht bei rauskommen. Und halt, dann haben sie jetzt irgendwie den Server veröffentlicht, wo sie irgendwelche Signatur-Keys mit reingepackt haben, die halt nicht laut ihrer eigenen Aussage nicht für Production waren, was ich jetzt mal einfach glaube, was aber im Zweifelsfall auch eine gute Ausrede wäre, aber was halt auch schon so ein, ja, wenn man offensichtlich schon mal vorher durch den, also ich meine, die sind offensichtlich durch den Quellcode durchgegangen, die ganze History ist weg und so, und die haben das nochmal aufgearbeitet und dann dabei dann so dämlich zu sein, so die ganzen Passwörter drinnen zu lassen und ein paar Keys drinnen zu lassen und sowas, das ist schon, das ist, also halt so, ich finde es ja okay, wenn man an so ein paar Bereichen versagt, aber Fresse aufreißen, viel Geld nehmen und dann noch so zu verkacken und noch so auszuteilen und dann nicht einstecken können und so, da kommt halt ein bisschen arg viel zusammen. Und die hätten vor allen Dingen, was ich ja so, das ist ja noch so dieser irre, das ist ja, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist oder sowas, es gibt ja, das merke ich ja auch immer wieder bei irgendwelchen Firmen oder sowas, dass die glauben, der Wert ihrer Arbeit wäre in ihrem Quellcode. Also die haben sich ja, die hätten ja, ich meine, diese dämliche App, die hättest du von vornherein Open Source machen können. Das ist nicht so, dass dann irgendwie, oh geil, dann mache ich die Luca-App-Klon und dann nehme ich denen das Geschäft ab. Weil wenn ich das wollte, ich könnte so eine App auch selber bauen. Das kriege ich noch hin. Ich würde die vielleicht...
Aber du hast keinen Smudo.
Ich habe keinen Smudo, genau. Und die haben halt die Kontakte, und das ist, euer scheiß Quellcode ist scheißegal. Der ist wirklich scheißegal. Ja. Das ist die egalste App der Welt. Ihr hättet hingehen können, hey, wir machen alles Open Source, weil wir sind so geil. Wir wollen hier gar nicht damit Geld verdienen. Wir machen hier alles Open Source und alles ist hier Open Source, was wir machen. Und von vornherein und total transparent, weil wir sind die Obergeilsten. Und natürlich ist das eigentliche Geschäft, was die machen. Und der eigentliche Grund ist, ich meine, warum macht Google alles Open Source? Warum macht Facebook alles Open Source? Weil sie so nette Menschen sind oder weil sie wissen, dass der Quellcode scheißegal ist? Und dass man sich damit einfach nur ein gutes Image macht, dass man das macht. Und das hätten die genauso abziehen können, wenn sie gewollt hätten, wenn sie die geringste Ahnung von dem, was sie tun gehabt hätten. Was war dann noch? Ach so, genau, jetzt verteilen sie diese Schlüsselanhänger. Also für Leute, die kein Smartphone haben, werden jetzt halt QR-Code-Schlüsselanhänger verteilt, die man dann einscannen kann.
Was eine gute Idee ist, finde ich aber, ja.
Was eine gute Idee ist, aber wie sich halt rausstellt, kann man, wenn man diesen QR-Code hat, abfotografiert, kann man auch die Location History der entsprechenden Person auslesen.
Ja, aber wobei sie sagen, dass sie das schon gefixt haben, aber ja.
Ja, sie haben die entsprechende Funktion. Warum war das jemals drinne?
Ja.
Ich meine, wenn ich einen Laden habe und ich weiß, jeder, der hier reinkommt, dessen QR-Code scanne, von dem kann ich ein Profil machen, wo der in den letzten Monaten noch so unterwegs war. Das lädt ja gerade dazu ein, missbraucht zu werden. Und ich wette, ich habe diese Dinger leider nicht gehabt. Ich hätte so ein Ding gern mal. Also meine Vermutung ist, dass die haben diesen QR-Code genommen. Die hätten eigentlich zwei QR-Codes gebraucht. Die hatten einen QR-Code gebraucht, mit dem du den Check-in machst, und einen QR-Code, mit dem du die Administrationsfunktion hast. Also mit dem du deine Adresse ändern kannst, mit dem du vielleicht deine History sehen kannst, mit dem du all diese Informationen sehen kannst. Und dann haben sie halt gedacht so, ha, das kostet uns zu viel Geld und das ist ja so kompliziert, wir machen nur einen QR-Code. Und jetzt haben sie halt einen QR-Code, mit dem man alles machen kann. Und wenn ich halt diesen QR-Code, dessen einziger Job es ist, jedem in die Hand gedrückt zu werden, weil dafür ist er da, wenn ich die halt jemand in die Hand drücke, dann kann der auch beliebige andere Sachen machen. Und es ist einfach, klingt für mich nach einer ziemlich brachialen Sicherheitslücke, falls da jetzt nicht noch irgendein Element ist, von dem ich noch nichts weiß. Und es ist halt so dieses, ich meine, dann lieber 5 Blockchains, ganz ehrlich.
Die sind ja aber, können wir vielleicht auch noch drüber reden, aber die sind ja auch schon gescrappt, ne?
Also die sind auch schon gescrappt, ja.
Ja. Lass mich auf deinen Rand, dem ich jetzt gar nicht widersprechen will, aber ja. Lass mich trotzdem den Case
für dich verteidigen. Ich frage mich ein bisschen, warum du die immer noch verteidigst.
Das ist dieser Lost Case. Ich sage mal so, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass das wirklich totale Dullis sind,
ja,
die nichts drauf haben und die etc.
Aber der eine von denen ist Mudo.
Aber die Welt, Max, das ist der Punkt. Die Welt ist nicht gerecht. Ja?
Das
die Welt
keine
gehört
Frage.
Nicht den Kompetenten.
Das.
Und ich glaube, dass die Luca-App ein wahnsinniger Erfolg wird.
Okay.
Ich glaube, dass die Luca-App ein wahnsinniger Erfolg wird für die Pandemie, was die Nutzerzahlen angeht. Sie wird aber auch ein Erfolg darüber hinaus. Da gibt es einen schönen Thread von Dittes, heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. Andreas Dittes, glaube ich. Hatte ich irgendwann mal retweetet. Der schön dargelegt, welches Geschäftsmodell nach der Pandemie für Luca-App drin ist, ne, weil sie haben jetzt die ganzen Location-Daten, sozusagen, wenn alle Location-Daten da irgendwie registriert sind und alle schon diese App installiert haben.
Sehe ich aber ehrlich gesagt sofort nicht, aber ja.
Das ist spekulativ, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber es ist durchaus, ich fand das eine interessante Überlegung, die er da gemacht hat, die fand ich irgendwie etc. Aber was ich hier sagen will, ist Folgendes. Also, fangen wir gar nicht mit den Unzulänglichkeiten der App und so weiter und so fort an. Ich würde dir widersprechen in der Beurteilung des Ansatzes. Ja, also du sagst halt, das ist jetzt sozusagen so ein Legacy-Ansatz, da wird ein analoger Prozess digitalisiert, der halt aber in der im Analogen schon total ineffizient ist mit irgendwie Kontaktdaten tracen, das braucht man da gar nicht, kann man heute alles irgendwie wie bei der Corona-Warn-App über Notifications lösen. Und du hast natürlich total recht, wenn man eine Notification als ein hinreichendes System betrachtet. Und ich glaube aber, dass das eine falsche Sichtweise ist. Ich glaube, wir haben in Deutschland das Problem, das ist nicht das einzige Problem, aber ich glaube, eins der wichtigsten und zentralsten Probleme, wenn man zum Beispiel mit Südkorea oder mit oder mit Neuseeland oder mit Taiwan oder so vergleicht, Deutschland, dann ist das Problem auch vor allem nicht nur das Track and Trace, ne, das, was wir sowieso gerade mit den hohen Inzidenzzahlen sowieso nicht umgesetzt kriegen, sondern auch vor allem das, was daraus resultiert, nämlich die angeordnete Quarantäne. Mhm. In Taiwan, ne, wenn du irgendwie einreist, dann musst du, dann hast du gar keine andere Möglichkeit, du musst 2 Wochen ins Hotel. Du wirst dann ins Zimmer gesperrt, du kriegst keine Keykarte, mit der du rausgehen kannst und wieder reinkommen kannst. Du bist wirklich in diesem Hotelzimmer, kriegst dann Essen 2 Wochen lang dort an die Tür gehängt und dann musst du da einfach bleiben. Es gibt einfach eine richtige Quarantäne und jeder, der irgendwie getrackt wird, der irgendwie Kontakt hatte mit einem Infizierten, der wird einfach wirklich festgesetzt, der wird in Quarantäne, das wird auch überprüft, das wird überwacht und so weiter und so fort. Und das ist halt das Erfolgsrezept. So, das haben wir in Deutschland nie wirklich durchgesetzt.
Wir haben es auch nie probiert.
Wir haben es auch nie wirklich probiert. Also ich habe da mal auch andere Stories gehört. Es gibt durchaus auch mal, sag ich mal, Stichproben von Gesundheitsämtern, die mal gucken, ob jemand irgendwie wirklich in Quarantäne gibt. Aber ich glaube, bei diesen Inzidenzzahlen kann man einfach wirklich davon ausgehen, dass es gerade gar nicht passiert. Okay, also so what. Aber auf jeden Fall, ich glaube wirklich, der Key für eine No-Covid-Strategie oder Zero-Covid oder wie auch immer man es immer nennen will, wird sein, dass man wirklich Quarantäne macht und die auch wirklich durchsetzt und die auch wirklich überwacht. Mhm. Und so, das ist das A und O. Und rein rechtlich gibt es diese Möglichkeit schon lange, die ist schon lange im Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Die Gesundheitsämter können Leute in Quarantäne stecken und zwar auf einer rechtlichen Basis. Sie können diese Quarantäne kontrollieren und es gibt tatsächlich vorgeschriebene Strafen, wenn Leute gegen Quarantäneauflagen verstoßen, dann müssen die Bußgelder bezahlen und so weiter und so fort. Es gibt ein rechtliches System rund um die Quarantäne, das gibt es einfach.
Ja.
Und die Idee, die jetzt aber hinter dieser Corona-Warn-App und solchen digitalen Ansätzen besteht, ist ja genau der Punkt, diese rechtlichen Infrastrukturen komplett zu umgehen. Und eben sozusagen alles Ende zu Ende zu machen, irgendwie, da haben wir einen Infizierten, da haben wir einen Kontakt und der Infizierte informiert anonym den Kontakt und der Kontakt kriegt die Notification, hey, isolier dich doch mal. Und ich bin einfach jetzt nach einem Jahr Pandemie an dem Punkt, wo ich sage, das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. So, ich glaube, wir brauchen, wenn wir irgendwann mal irgendwo irgendwie in Richtung No-Covid gehen wollen, ja, dann brauchen wir eine vom Gesundheitsamt dezidiert rechtlich angeordnete Quarantäne, die auch überwacht wird. Und ich weiß, was du sagen wirst, das ist sowieso außerhalb der Reichweite, das passiert sowieso nicht und bei den aktuellen Infektionszahlen sowieso nicht. Und ich gebe dir total recht, ja. Aber es ist das, was wir brauchen. Und,
aber es ist nicht das, was wir kriegen werden.
Es ist wahrscheinlich auch nicht das, was wir kriegen werden, aber in dieser Welt, wenn wir sowas haben wollten, dann wäre die Corona-Warn-App das, dann wäre eben nicht die Corona-Warn-App das, was wir brauchen, sondern die Luca-App das, was wir brauchen. Eine andere Sache, die wir auch brauchen, und da habe ich halt schon schon im Juni drüber geschrieben, ist halt, wir brauchen, wir müssen die Gesundheitsämter oder spätestens das RKI in die Möglichkeit versetzen, Clusterinfektionen zu erkennen. Und das ist auch etwas, was die Corona-Warn-App nicht kann und selbst in ihrem Design auch nur sehr begrenzt überhaupt implementierbar haben kann. Ja? Und das ist etwas, was das Luca-Design ebenfalls eine Möglichkeit bietet. Das heißt also sozusagen eine Mustererkennung zu gucken, okay, wir haben hier eine Infektion, da eine Infektion, die waren alle in der gleichen Ebene eingesteckt, wir haben hier eine Clusterinfektion, wir können Cluster isolieren. Ja, also wo man halt nicht mehr nur sagen muss, okay, Leute, die jetzt tatsächlich sozusagen eine Proximationsgeschichte haben, sondern wirklich, wir können sagen, okay, die waren jetzt wirklich genau an dem und dem Zeitpunkt, an dem und dem Ort, wo eine Clusterinfektion passiert ist, die können wir alle mal alle in Quarantäne schicken, pauschal. Das, wovon Drosten eigentlich schon seit einem fast einem Jahr redet eigentlich, ja. Das geht mit der Corona, das geht mit der Luca-App, das geht mit der Corona-Warn-App nicht. Und deswegen, das sind so zwei Gründe, wo ich sage, der Ansatz von der Luca-App, den finde ich gut, den finde ich unterstützenswert. Und auch wenn ich jetzt sage, okay, und da will ich auch noch mal ganz kurz was sagen, weil das ist ein valides Argument, das gegen die Luca-App finde ich. Ich finde, das ist sogar das valideste Argument gegen die Luca-App. Ganz ehrlich, diese ganzen Datenschutz- und Datensicherheitsgeschichten, die finde ich halt, die sind nicht unwichtig und man muss daran arbeiten, aber die sind halt fixbar. Das sind Probleme, die man lösen kann, ja. Aber das valideste Argument ist, dass momentan die Politik die Luca-App nimmt und sagt, mit dieser App können wir jetzt öffnen.
Genau. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja.
Also als Diskursdevice, ja, ist diese Luca-App wirklich toxisch, ja, weil momentan die Politiker so tun, als ob wir jetzt irgendwie durch die Luca-App jetzt irgendwelche Infektionen verhindern könnten. Nein, können wir nicht. Und vor allem ein völlig überfordertes Gesundheitsamt bei einer Inzidenz von über 100 kann auch nichts mit irgendwelchen Datensätzen von der Luca-App anfangen. Die werden es sowieso nicht abtelefonieren, die werden sowieso nichts damit tun können. Und übrigens, das ist aber auch, was Smudo eigentlich in seinen Interviews auch mal wieder sagt, so Infektionen müssen erst gesenkt werden, bevor die Luca-App irgendwelche Wirkung haben kann. Und genau, und aber das finde ich irgendwie, das finde ich aber auch logisch. Und das spricht nicht für mich grundsätzlich gegen die Luca-App, sondern es spricht für mich erstmal gegen die Kommunikation der Politiker, die halt übrigens nicht nur die Luca-App, sondern auch die Schnelltests, ja, die Schnelltests sind auch nicht. Also die Schnelltests haben dieselbe Diskurs-Device-Funktion wie die Luca-App. Ja, man sagt irgendwie, ja, wir können alles wieder öffnen, wir haben ja den Schnelltest. Das ist halt Bullshit. Das ist halt Bullshit. Aber das macht die Schnelltests nicht einfach
wertlos,
sondern die Schnelltests können in bestimmten Situationen tatsächlich helfen, das Infektionsgeschehen besser zu überblicken, Infektionsketten zu erkennen und zu durchbrechen. Sie sind nicht nutzlos, aber sie sind nicht dafür da, irgendwie bei einer Inzidenz von über 100 irgendwie Dinge aufzumachen. So, das ist meine Position. Und deswegen kann ich diese Luca-App nicht von aus dem Bausch heraus, also obwohl ich dir total zustimme, dass das totale Dullis sind und dass sie total Scheiße bauen und dass es einfach nur peinlich ist, mitzubekommen, was sie da machen, ja. Aber ich kann sie nicht aus dem Bausch heraus irgendwie verdammen, weil ich denke, es ist der richtige Ansatz. Und wenn wir irgendwann mal vielleicht in eine
in die Nähe der
No-Covid-Strategie kommen wollen, dann könnte es ein sinnvoller Baustein sein.
Das bezweifle ich tatsächlich. Also zum einen mit dieser Quarantäneanweisung. Ich habe das Spiel ja mal durch. Das war letzten Sommer, war ja Kolja in Quarantäne für eine Woche. Das war zum Zeitpunkt der im Nachhinein wahrscheinlich niedrigsten Inzidenzen, die wir jemals hatten während dieser Quarantäne. Wir haben vom Kindergarten Informationen gekriegt, dass es einen Fall gab. Wir haben etwas über 24 Stunden später haben wir vom Gesundheitsamt einen Anruf gekriegt, wo uns eine Quarantäne erklärt worden sind. Dann haben wir nochmal einen zweiten Anruf gekriegt, irgendwann mal, dass die Quarantäne jetzt vorbei sei. Und dann ein paar Wochen später kam dann der Brief mit der rechtlichen Anordnung, dass wir dass das Kind ausschließlich in Quarantäne zu sein habe. Also das war selbst unter diesen relativen Idealzuständen hat mich das wirklich in Panik versetzt. So wie wollen wir jemals irgendwas hinkriegen mit diesem System? Und das war ein System, was nicht schlechter war als das. Das war halt die Daten sind alle digital übermittelt worden. Das hat halt unser Kindergarten gemacht. Der hat halt ein PDF-Dokument für die gemacht mit allen Telefonnummern drinne und sowas. Die haben das halt alles einmal rübergekriegt und es war trotzdem lächerlich, wie diese Nachverfolgung funktioniert hat. Und die haben uns halt blind vertraut, dass wir das schon machen. Und das ist das eine, was ich glaube. Ich glaube, dass
Und das, ich glaube auch, das Mittel Luca ist dafür auch, Luca-App ist dafür auch komplett ungeeignet, solange es nicht noch wahnsinnig viel hinten dran bringt. Weil was werden die im Endeffekt machen? Die werden halt in dem Moment, in dem, also du gehst halt, Person A geht halt irgendwo hin, geht ins Restaurant, checkt sich brav ein. Es gibt einen Fall, irgendwie das Gesundheitsamt fragt, haben Sie die Luca-App benutzt? Dann sagt, ja, hier, ich habe die Luca-App, dann wird die History, dann wird halt jedes von diesen Restaurants wird einmal angeschrieben in irgendeiner Form. So, geben Sie uns mal Ihre Liste und dann klickt dieses Restaurant oder eben jede Location, wo diese Person war im Laufe der Zeit, klickt halt auf Ja, jetzt Liste freigeben. Und dann hat das Gesundheitsamt das und dann können die anfangen rauszukriegen, ja, welches Gesundheitsamt ist denn jetzt überhaupt für diese Person zuständig?
Oh Gott, ja.
Und können dann anfangen, die ganzen Adressen an die anderen Gesundheitsämter zu verschicken.
Diese Zuständigkeit mit den Gesundheitsämtern, das ist auch so krass. Also ich meine, allein in Berlin, ne, wie viele Gesundheitsämter haben wir hier?
Genau, du hattest ja irgendwann mal so diesen Podcast gemacht.
Genau.
Mit einem, der da gearbeitet hat, der gesagt hat, ja, wenn du einen Fall in einem Büro hast, dann sind quasi automatisch alle Gesundheitsämter in Berlin involviert, weil halt jeder irgendwie in einem anderen Stadtbezirk wohnt. und dann musst du halt, und das sind diese ganzen Probleme, die sind damit, die sind noch nicht mal angegangen. Die werden nicht besser.
Aber das ist halt der Punkt. Ich sag halt, es ist ein Baustein. Es ist nicht die Lösung. Und
es
ich glaube,
könnte
und
es, ein Baustein sein.
Und es, ich glaube, es müsste auch ganz viel anderes. Also
ja, genau. Aber das ist das, was ich daran jetzt an dieser Luca-App so scheiße finde. Sie ist halt nur ein Baustein, um halt ein eigentlich schon eingestürztes Haus, um hier unten nochmal den kleinen shiny Diamantenbaustein reinzusetzen, anstatt halt zu sagen, eigentlich bräuchten wir einen Baustein für ein neues Haus.
Ja.
Und dieses neue Haus müsste halt komplett datengetrieben sein. Es müsste, wenn wir schon den Datenschutz nicht auf die Reihe kriegen, und ich meine, ich glaube, das ist ein unlösbares Problem. In dem Moment, was du halt gerade beschrieben hast, wenn das Gesundheitsamt, wenn der Staat Zugriff auf deine Bewegungsprofile mit Adresse haben muss, damit das Ganze funktioniert, kannst du nicht ein anonymes System aufbauen, wo der Staat keinen Zugriff auf deine Adressdaten hat. Das geht halt per Definition nicht. Es kann nur an sein oder aus sein. Also es ist, vielleicht gibt es irgendwie, entweder
du sagst. Bei der Luca-App ist es ja so, dass du halt, dass deine Daten, deine konkreten Adressdaten, deine Kontaktdaten alle auf dem Telefon gespeichert bleiben und nicht auf den Server gehen, ne? Und das halt nur irgendwie sozusagen dann anonymisiert per Token dann irgendwie auf dem Server gespeichert wird. So funktioniert der Loco-Ansatz.
Und wie kommen dann die Adressdaten zum Gesundheitsamt?
Indem halt sozusagen das dann irgendwie vom, da muss irgendwie der Betreiber der Location muss dann irgendwie mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten, gibt es einen Schlüssel und dann wird deine Luca-App erst beauftragt, sozusagen die Daten direkt ans Gesundheitsamt zu schicken.
Also okay, den Quellcode will ich mir tatsächlich nochmal angucken, weil es klingt mir ein bisschen so, als ob ich, wenn ich nach der Party einfach die App lösche, ich nicht mehr getraced werden kann.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Also ich gehe da hin, check mich einmal ein, komm nachher wieder nach Hause, lösch die App, installiere sie am nächsten Tag neu.
Ja, du, also es wird auch niemand wirklich überprüfen, ob du wirklich den QR-Code zum Einchecken getrackt hast. Also natürlich,
ja,
so ein System ist natürlich darauf angewiesen, dass Leute auch wirklich aktiv und mit Goodwill.
Genau, aber da finde ich halt, das ist auch so einer dieser Punkte, den ich finde, ist halt, aber wenn ich sowieso auf das Goodwill also mit Goodwill kann man sich auch eine Menge versauen. Oder indem man nicht auf den Goodwill setzt. So, also wenn man sozusagen, das war ja die Hoffnung, ich weiß nicht, inwiefern sie aufgegangen ist, ich glaube, haben immer noch nach wie vor viel zu wenig Leute installiert, die Corona-Warn-App und so, und das ist halt so, aber ich bin gespannt, ob das bei der Luca-App anders wird, ehrlich gesagt.
Die Luca-App, das ist auch noch so ein Punkt, da schimpfen jetzt gerade auch ganz viele Leute darüber, aber das ist genau ein Punkt, wo ich auch sage, das ist ein Feature von der Luca-App, ja, also dass man halt sagt, okay, man macht die Luca-App irgendwie, genau, das ist halt mittlerweile so die einzige Option, dass du halt irgendwie in ein Restaurant gehen kannst und dies und das.
In ein Restaurant kannst du damit nicht gehen, du kannst nicht in Restaurants gehen gerade.
Doch, es gibt tatsächlich ja diese Modellregionen, genau das machen.
Ach, der Scheiße.
Ja, ich weiß. Und ich bin da dagegen. Also, das ist, um das klar zu sagen, ich bin dagegen, ne? Und diese ganzen Modellquatsch, das ist alles Bullshit. Aber die Langzeitperspektive ist natürlich, dass du halt in ein Restaurant gehst und dann irgendwie dich eincheckst und du kannst das irgendwie theoretisch TM mit Zettel machen, aber wahrscheinlich werden ganz viele Restaurants dann die Zettel gar nicht mehr anbieten, sondern sagen so, hey, nee, pass mal auf, du hast ohne Luca-App kommst du hier nicht rein und so. Und
ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Luca-App auch vorgeschrieben.
Genau, oder das wird teilweise sogar echt vorgeschrieben. Und das ist natürlich so die Punkte, wo dann halt, die Netzgemeinde halt durchdreht und wo ich aber sage, so, das ist genau der Punkt, so muss das sein. Weil dann kriegst du auch wirklich eine Durchdringung von App-Benutzern, die Corona-Warn-App nicht erreicht. Und dann klar kommen dann wieder irgendwie so, hier, aber Freiheitsrechte, dies, das,
bumm, nee, bumm,
und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, ja, ist ja richtig, aber nee, das ist nicht so wichtig.
Aber ich sehe nicht, dass dieser Baustein... Das ist einfach fucking nicht
so wichtig gerade.
Ich sehe, dass dieser Baustein, um bei deinem Bild zu bleiben, nur gebaut worden ist, um ein Pflaster zu sein. Und zwar glaube ich, dass die Politik das so will. Ich glaube, die Politik hat nicht im Ansatz vor, ein System aufzubauen, was schnelles Tracing ermöglicht. Das ist nicht angedacht. Das wird nicht passieren. Das ist jetzt ein Jahr lang nicht passiert. Ich habe nie jemanden darüber reden hören. Ich habe nie jemanden sagen hören, die Gesundheitsämter sind ganz schön lahm. Wir müssen echt eine vernünftige Lösung hinkriegen beim Contact Tracing. Nie.
Doch, die haben doch diese ganzen Bundeswehrsoldaten dahin beordert.
Genau, was sie machen, ist Bundeswehrsoldaten ohne Masken in die Gesundheitsämter setzen, die dann mittelefonieren müssen für eine gewisse Zeit lang.
Die wahrscheinlich
und dann
die Arbeitsleistung.
Wer hätte damit gerechnet?
Und die wahrscheinlich irgendwie die Arbeitsleistung von einem Backstein haben. Ja.
Wo war das im November oder so, wo das Gesundheitsamt Mitte geschlossen werden musste, weil alle Mitarbeiter Corona hatten?
Ja, es ist... Max, ich, ja, du, wahrscheinlich.
Es existiert nicht, dieser Baustein, den du siehst,
ja.
Der ist für die ist das alles. Das ist, Baustein.
Ja, und
dann kann ich einziehen.
Und ich glaube,
das ist ja toll. Mehr brauchen wir nicht.
Und ich glaube, du hast recht, ja, es wird halt genau daran scheitern. Aber was ich halt sagen will, ist halt, es ist nicht die Corona-App. Ja, that's not our problem.
Die Corona-App ist nicht our problem, das ist, aber die Luca-App wird's auch nicht lösen.
Nee, die Luca-App wird's nicht lösen.
Die Luca-App wird's uns nicht retten.
Und die Luca-App wird's nicht lösen, aber sie ist einer der wenigen Dinge in diesem fucking Land, meines Erachtens, die in die richtige Richtung gehen. So. Das ist das, was ich sage.
Also für mich ist es, wenn du sagst, mit in die richtige Richtung, dann würde ich sagen, wir sollten, da ist die Richtung, in die wir gehen sollten. Nein, nicht in die Richtung graben, bitte in die Richtung gehen, nicht, bitte aufhören zu graben, nicht graben. Ja, das Loch ist ganz schön tief, ihr habt recht, das ist ganz schön tief, aber graben war trotzdem eine scheiß Idee. Ja, das Loch ist in die Richtung. So, das ist so der Eindruck, den ich da habe.
Ja.
Es
gibt ja diesen alten Text, den haben wir ja schon am Anfang der Pandemie besprochen, The Hammer and the Dance, das ist ja dann irgendwie auch so ein geflügeltes Wort geworden, wobei halt der Hammer natürlich der Lockdown bedeutet, ne? Also man macht erstmal irgendwie einen richtigen Lockdown.
Kriegen wir nie gemacht.
Und dann macht man Dance und Dance bedeutet dann eben genau dieses Test, Trace und Isolate.
Ja.
Und wir kriegen halt beides nicht hin. Also wir sind kriegen weder einen Hammer hin noch einen Dance. Es ist einfach, also es ist ja.
Weißt du, wie die CDU jetzt probiert hat, dieses wir machen jetzt mal Wahlkampf. Ich glaube, die haben sich alle tierisch auf den Wahlkampf gefreut. So, hey, jetzt machen wir mal wieder, dass man einfach.
Oh Gott, wollen wir jetzt wirklich über den
CDU? Nee, wir brauchen nicht darüber zu reden, aber wie man so das Gefühl hatte, dass jetzt plötzlich so auch das, die Tagesschau und so plötzlich, Kanzlerkandidat Söder, wer könnte das? Und der hat mehr und der hat mehr und der sagt das und das und jetzt sagt
die ganzen Medien, ne, wie die sich da drauf stürzen, auf diesen
genau. Bullshit. Genau. Ich meine, ist ja auch mal was anderes als Corona. I get it. Aber wir haben richtige Probleme gerade. Wir müssen jetzt erstmal das Land aus der Scheiße holen. Wir können uns jetzt gerade nicht darum kümmern, wer als nächstes das Land wieder in die Scheiße fahren darf, sondern wir müssen jetzt erstmal das Land.
Vor allem dieser Wahlkampf führt uns ja in die Scheiße. Das ist der Punkt. Also ich habe ganz stark das Gefühl, ganz stark das Gefühl, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz auch deswegen so implodiert ist, wegen diesem CDU-internen Machtkampf zwischen Laschet und Söder, ja. Also diese zwei Ministerpräsidenten, die sich da behaken und ganz ohne Scheiß. Also ich glaube wirklich, dass dieser Wahlkampf ein ganz, ganz großer Grund ist. Noch mehr, glaube ich, sogar als die Wirtschaftsverbände und deren Lobbying, ist dieser Wahlkampf ein Ding. Du hast halt so, auf der einen Seite hast du Laschet. Yeah. Laschet hat bisher immer den Merkel-nahen Typen gegeben, ne? Irgendwie während der Flüchtlingskrise hat er sich hinter Merkel gestellt und so weiter und so fort, was ich erstmal sympathisch fand. Und ich hatte das Gefühl, jetzt wo er dann CDU-Vorsitzender wurde und dann halt sozusagen das Pole-Position-Ticket für die Kanzlerkandidatur hatte, hatte er das Gefühl, sich von der Kanzlerin sozusagen distanzieren zu müssen, ne? Also sich emanzipieren zu müssen irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist nicht der einzige, aber einer der Gründe für sein taktierisches Anti-Maßnahmen-Gehabe in der Corona-Politik gewesen, um sich einfach von Merkel abzusetzen. Und Söder hatte das Gegenteil, er hat ja in der Flüchtlingskrise immer gegen Merkel geschossen und der hatte irgendwie eine Kehrtwende in dahingehend gemacht, dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder als verantwortungsvoller Staatsmann und Mensch der Mitte irgendwie mein Image aufbauen und der jetzt sozusagen das Gegenteil versucht irgendwie so, ja, ich bin hier der große Corona-Manager und ich bin für harte Maßnahmen und nur Covid, das hast du gesehen. Und ich glaube, dass halt diese Dynamiken irgendwie zwischen diesen beiden Kandidaten, ja, dass die halt schon von Anfang an in dieser Ministerpräsidentenkonferenz ein extremes Chaos verursacht haben. Okay. Und es ist nicht der einzige Grund, aber ich glaube, es ist halt definitiv auch ein Grund.
Also ich fände es tatsächlich im IT-Bereich, nachdem irgendwas schiefgegangen ist, macht man ja gerne mal ein Postmortem, also so eine Aufarbeitung, was ist eigentlich schiefgegangen und was können wir in Zukunft besser machen. Ich fände das ja wirklich angebracht, wenn man das mal machen würde für die ganze Corona-Politik und so dieses ganze Zeug. Da würde so viel.
Ich fand das auf jeden Fall, ja.
Ich fand das letzte Untersuchungsausschuss. Ich fand das im Corona Weekly, hier im Corona Update.
Von Pavel und Tim?
Nee, ich meinte das Corona-Update mit Drosten.
Ach so, okay.
Wo er sich so über die Modellregion aufgeregt hat. Ja, wenn man sowas macht, dann muss man ja auch sich vorher überlegen, was ist eigentlich das Ziel, was man erreichen will, und dann muss man definieren, was sind
so die Merken. Er hat sich ja gar nicht aufgeregt. Er hat ja gesagt so, nö, finde ich gut, Modellregion, das muss man aber wissenschaftlich begleiten und hat einfach so die Bedingungen aufgezählt.
Genau.
Also, das finde ich so geil. Also Drosten hat so ein bisschen gelernt, zu ranten, ja, okay, ohne zu ranten. Also er rantet ja gar nicht mehr, sondern er sagt so, ja, nee, Modellregion finde ich gut. Ich gehe ja auch davon aus, dass das jetzt auch detailliert wissenschaftlich begleitet wird. Das sind so die Rahmenbedingungen, die ich setze. Ich finde das so geil. Also er hat so kommunikationsmäßig, hat er so aufgerüstet, finde ich. Ne? okay. Er hat in dem gleichen Podcast, das ist ja nicht der aktuelle, sondern der vor 2 Wochen oder so.
Genau.
Da hat er ja auch irgendwie so diese verschiedenen Mechanismen der Wissenschaftsleugnung auch aufgezählt. Und dann meinte er, er hat, glaube ich, einmal einen Namen genannt, das war dieser Wodang oder so, dieser komische, völlige, durchgeknallte Hampelmann, ne? Aber im Endeffekt hat er ansonsten alles so Beispiele genommen von Narrativen, die halt Streeck so verwendet hat. Das fand ich so geil. Also so dieses irgendwie, wir müssen mit dem Virus leben und solche Sachen, das hat er halt so auseinandergenommen, so als Wissenschaftsleugnung. Dabei ist es halt eigentlich sein Nachfolger bei der Uni Bonn.
Ja, aber ich fand halt so wie er das erzählt hat mit diesen Modellregionen, dass man das ja wissenschaftlich begleiten muss und dass man sich vorher überlegen muss, was ist eigentlich ein Erfolgsmerkmal, was will man erreichen, wie kann man das am besten messen und so weiter. Und dass das halt mit Politik so so null zusammengeht. Ich meine, in der Politik wird ja nie irgendwie mal überprüft, ob irgendwas erfolgreich war. In der Politik ist, ja, wir haben dann für den Abend haben wir die Konzerthalle aufgemacht und alle hatten Spaß. Voller Erfolg, voller Erfolg. Und ich meine, in Berlin gab es ja tatsächlich diesen Fall, wo irgendwie mal das Symphonieorchester oder ich weiß nicht wer hier irgendwie ein Konzert gegeben hat und dann wurde, ja, hatten alle Spaß, war gut. Voller Erfolg. Das sollte man öfters machen. Ja, habt ihr jetzt irgendwie Pläne draus zu kriegen, wie viele sich da infiziert haben, wie viele Infizierte reingegangen sind, wie viele Infizierte rausgekommen sind, ob man das machen kann, unter welchen Umständen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ah, nee. Ja. War alles gut.
Das ist super. Alle waren zufrieden.
Ich war auch da, war geil. Sorry. Hab einen Husten, keine Ahnung, woher er kommt.
Ich glaube, hier Fischblock, der Wissenschaftsjournalist auf Twitter, auch immer irgendwie Fischblock, der für, ich glaube, was man, Science-Blog heißt, macht er, ne? Science-Blog. Jedenfalls, der hat das mal irgendwann schön gesagt, irgendwie die Politik macht eigentlich nur Wahrnehmungsmanagement. Also sie beschränkt sich auf Wahrnehmungsmanagement, also nur darauf, wie irgendwelche Dinge rüberkommen. Ne? Also nicht auf Pandemie-Management, sondern Wahrnehmungsmanagement. Und das sieht man halt ja auch gerade, was wir am Anfang auch besprochen haben, dieses ständige Ankündigen, man müsste doch jetzt mal. Jemand müsste doch jetzt mal was machen. Also man
die haben sich dadurch, wirklich da, die haben vorne, am Anfang haben sie vorne gestanden und die Masse hat vorne gestanden, ihr müsst mal was machen und irgendwann haben sie mitgekriegt, eigentlich geht das viel geiler, wenn ich so heimlich mich zu den anderen stelle und auch so ein bisschen mitwedle.
Ja. Und einfach. Und ganz ohne Scheiß, und da denke ich mir halt so, das habe ich letztens getwittert, habe dafür einiges an Kritik einstecken müssen, aber ich finde das halt in gewisser Hinsicht gerechtfertigt. Ich finde tatsächlich Trump im Nachhinein vergleichsweise ehrlich. Weil er.
Er hat genau das gemacht, aber es war total offensichtlich. Genau,
nee, und vor allem, er hat auch kommuniziert, was er macht. Ne? Also, wenn er irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse ignoriert, dann hat er gesagt, ich ignoriere die Wissenschaft.
Das stimmt.
Er hat einfach gesagt, so, Wissenschaft zur Hölle.
Naja, ja. er hat auch knallhart gelogen. Also es,
natürlich, er hat auch knallhart gelogen, ne? Aber halt eigentlich, wo er es eigentlich gar nicht musste.
er hat auch bis zum Ende hat er gesagt, wir sind ja an einem Plan dran, wie wir repeal and replace Obamacare und sowas. Und wir machen jetzt erstmal Obamacare weg und dann werden wir schon durch.
Keine Frage, hat er ständig gelogen. Aber er hat halt im Endeffekt, er hat aus seiner Attitüde nie ein Geheimnis gemacht. Er hat gesagt, fuck die Wissenschaft, ja. Er hat wirklich so fuck die Experten. Ja. Ich höre auf die nicht, ich weiß alles besser und so weiter und so fort. Das sagt die Union nicht.
Aber sie
handelt genauso. Danach.
Ja,
aber
ja. Das stimmt. Das ist.
Aber sie handelt danach und man weiß, man sieht einfach jetzt mittlerweile in der Pandemie ganz deutlich, dass in dem Handeln zwischen Trump und der CDU nicht ein großer Unterschied besteht. Nur in dem Verkaufen, nur in dem Verpacken, nur in der Verpackung besteht ein Unterschied.
Naja, die CDU schafft es noch, es nicht einen krassen Nationalismus anzuheizen.
Genau, das ist aber dann auch wieder eine reine Kommunikationsgeschichte, ne? Also weil im Endeffekt
vielleicht
weil
es dafür zu doof ist, was wir
an der Grenze von Europa machen, und zwar, das macht ja keine Illusion darüber, natürlich unter nicht nur Billigung, sondern auch aktivem Ermutigung durch Deutschland, ja, was wir an der griechischen Grenze machen, das ist tausendmal vergleichbar mit dem, was Trump gemacht hat. An der mexikanischen Grenze. Das ist tausendmal, also mehr eigentlich, ja. Also wir schicken Leute in den Tod, diese Pushbacks ins Mittelmeer. Das hat mehr Leben gekostet als die mexikanische Grenze jemals.
Ohne Frage. Also die das Verhalten der EU an der Grenze.
Und das ist mehr als Billigung der CDU. Das ist mehr als Billigung.
Ja.
Also wenn du dir anguckst, was die CSU alles in Bewegung gesetzt hat, um die Flüchtlingshilfsorganisationen dort zu sabotieren, ja, was die alles an Bewegung gesetzt haben, um die rechtlich zu sabotieren. Also
das stimmt, ohne Frage. Also es gibt.
Ich sehe wirklich operational wirklich kaum Unterschied.
Also eigentlich
in der Kommunikation.
Ich meine, die Trump-Regierung war wenigstens schlechter drin in den Dingen, die sie gemacht hat.
Ja.
Das hier ist ja mal ein gut geöltes, funktioniert ja wie ein gut geöltes Uhrwerk. Wie ein gut geuhrtes Ölwerk. Es gibt nichts, was mich in Sachen EU jemals so desillusioniert hat wie Moria und der Umgang mit dieser Flüchtlingskrise, die im Wesentlichen daraus besteht, dass wir die Leute sterben lassen und hoffen, dass die Nachkommenden abgeschreckt sind.
Max, aber auch dein Wohlstand wird dadurch gewahrt.
Mhm. Garantiert. Ja.
Na gut, Max. Wollen wir mal.
Ja. Lass uns mal Schluss machen für heute.
Wir haben viele Themen durchgemacht. Wir haben noch nicht mal die Mietdeckel. Brauchen wir auch nichts sagen. So, das ist halt irgendwie. Also, es war irgendwie so ein bisschen absehbar.
Lass uns das beim nächsten Mal machen.
Ja. Es ist auch nicht. Also
ich bin durch für heute.
Ja, ich auch.
Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, unseren Dauerrand. Es wird hoffentlich auch nochmal wieder ein bisschen besser kommen.
Das Wetter wird hoffentlich bald besser. Vielleicht bringt
Gott, das Wetter ist ja auch noch so unerträglich.
Grauenhaft.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hoffen,
lasst euch impfen.
Wir hoffen, dass wir euch ordentlich deprimiert haben.
Ja, als ob das noch nötig wäre. Gerade. Genau. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.